So, es ist Donnerstagabend, 20.30 Uhr und wir sind live, um für euch natürlich heute AEW Wrestle Dream und AEW Dynamite zu besprechen. Ich bin Gordon natürlich, your savior. Und wir gehen heute direkt rein und besprechen den Pay-Per-View. Und dabei begleitet mich natürlich wie immer Ken, mein Wise Ken.
Jawohl, ich bin wieder dabei nach 3 Wochen Pause, also nicht wie immer. Völlig neues AEW-Erlebnis, gleich in Pay-Per-View rein. Großartig. Und danach eine Dynamite Anniversary. Oh. Ja. Lass uns drüber reden.
Ja, und heute ist der Bodyguard Kato, aka de Mattis, mal nicht mit dabei. Und dafür haben wir aber unseren Let's Player, der natürlich schon WrestleQuest angefangen hat. Und der muss heute mit uns Wrestle Dream besprechen. Der Thorsten ist wieder da.
Ja, hallo Leute, schönes Grüße hier ans Champion Talk Team. Ich war auch 3 Wochen nicht dabei jetzt und nein, natürlich nicht. War länger nicht dabei und ich konnte es mir jetzt nicht nehmen lassen, jemand mit drüber zu reden, weil ich habe den Event live gesehen. Das ist super selten für mich. Und warum ich den live gesehen habe, das werden wir dann vielleicht auch noch im Laufe der Aufnahme klären, weil es ist eigentlich komisch, muss ja in die Schule und sowas. Was ist denn da los mit dir, ne? Aber das kriegt ihr dann gleich noch mit.
Ja. Genau. So, dann gehen wir mal direkt rein in die Zero Hour von Wrestle Dream.
Oh, und da bin ich jetzt schon raus. Hier bin ich gesehen.
Ja, das geht ja gar nicht. Thorsten, hast du denn?
Ja, ich habe sie gesehen.
Na komm mal. Überlasse ich euch die Show.
Ja, das Lustige ist nämlich, also ich muss mal dazu sagen, Leute, ich war mal wieder im Krankenhaus. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Dieses Jahr schon zum zweiten Mal im Krankenhaus und jetzt. Wegen einer Sache, die ja viele vielleicht dann doch verharmlosen. Ich war wirklich wegen Corona, wegen Covid im Krankenhaus, weil ich irgendwie so, würde ich sagen, ich hatte so leichte Bewusstseinsstörungen und war auf einmal weg. Und das wollten natürlich gucken. Es kann natürlich jetzt auch an was anderem gelegen haben, ne? Also man weiß es jetzt im Nachhinein auch immer noch nicht so genau. Aber ja, dann war ich da halt Sonntag auf Überwachung so ein bisschen und da hatte ich irgendwie Bock und Zeit und dachte mir, gibt's nicht ein Pay-Per-View? Da dachte ich erst so, No Mercy, ach, NXT, ach, so ein Mist. Und dann habe ich mich erinnert, Moment, es gab doch hier auch ein Review von euch, oder ein Preview besser gesagt. Und dann habe ich einfach auf YouTube geschaut und da lief die Zero Hour. Ja. Ich dachte erst 120 Minuten, aber nur 90 Minuten, wie sich dann herausgestellt hat. Und ich habe jetzt auch hauptsächlich die erste halbe Stunde mitgesehen, mit diesen ganzen Zusammenfassungen der Fäden.
Ja.
Mit, jetzt muss ich überlegen, Stokely Hathaway war da, glaube ich, da. hier René und wer war denn der dritte?
Weiß ich gar nicht. RJ City.
RJ City, ja, den kann ich jetzt nicht, keine Ahnung, wer das ist, aber ja, und ich fand das ganz gut so zusammengefasst. Also das war jetzt, ich meine, wie viel, die haben 12 Matches gefühlt zusammengefasst, ne? In einer halben Stunde.
14.
Das ging natürlich, ja, ich weiß nicht, ob sie jedes, haben sie jedes zusammengefasst?
Ja, ich glaube, sie haben zu jedem irgendwas gesagt, aber bei einigen kannst du ja nichts zusammenfassen, weil die einfach nur gewürfelt waren, so wie das erste Match in der Zero Hour.
Ja, ich dachte jetzt, dass sie sich genau die gewürfelten Sachen gespart haben. Das ist mir noch, die Zero Hour jetzt mal, das habe ich sowieso nicht in Kauf genommen. Aber so diese ganzen anderen Geschichten, so hier mit 12 oder was da so war, das fand ich nochmal ganz gut, dass man das einfach nochmal so gesehen hat. Ich verfolge ja, wenn auch AEW mehr als WWE, also so gesehen brauchte ich vielleicht dann die Entwicklung auch nicht so, aber nochmal so zum Reinkommen. Der Tag war ja eh ein bisschen durch und dann konnte man sich halt den Kram nochmal anschauen.
Ja. Genau, also hier sehen wir sie auch im Bild, Stokely Hathaway, René Paquette und RJ City. RJ City ist ja so, der hat ja auch hat ja seine eigene Talkshow auch auf dem AEW YouTube-Kanal. Und da kann man natürlich dann auch immer mal reingucken mit ihm. Ich bin ganz ehrlich, ich kann ihm nicht gut zuhören. Ich finde ihn eher anstrengend. Sein Humor trifft mich halt null. Ich weiß nicht, einige Leute mögen ihn ganz gerne. Ich bin da nicht so der Fan von und muss dann einfach sagen, Geht leider nicht. Hier war es aber okay, also das, was er so angesagt hat. Aber ich bin auch ganz ehrlich, 1,5 Stunden Zero Hour, da habe ich auch ein bisschen was vorgespult. Ne? Gerade die Fädenzusammenfassung, die musste ich mir nicht nochmal angucken, weil ich sie ja nun alle gesehen habe. Deswegen habe ich da natürlich auch ein bisschen Zeit gespart, weil wenn man schon wieder irgendwie 5,5 Stunden Pay-Per-View hat, Brian Zane, der amerikanische YouTuber, der war ja live da. Und der hat halt auch gesagt, puh, also so 5,5 Stunden in der Halle zu sitzen und man sitzt ja dann schon eine Stunde vorher da, weil man dann ja auch den Sitzplatz und so haben will. Also über 6 Stunden da sitzen ist halt auch mega anstrengend. Und er sagte, er merkte auch ein Stück weit, dass irgendwann so ein bisschen die Luft raus war. Aber naja, gut.
Glaubst du ganz kurz, dass die wirklich schon da vorne gesessen haben? Weil also gerade bei der ersten halben Stunde dachte ich mir noch, warum zeigen die denn nicht die Halle? Ja, die haben immer nur, die standen ja vor dem Entrance, ne, die drei, und haben da ein bisschen gelabert. Und dann dachte ich mir, ah ja, klar, sie zeigen die Halle nicht, weil sie ja noch leer ist oder weil die sich gerade füllt.
So, weil sie sich gerade füllt, ja.
Genau, aber das heißt ja, die Leute sitzen in der Regel ja nicht noch eine Stunde länger da, sondern kommen dann, sag ich mal, ja gut, sitzen eine Stunde für die Zero Hour da und dann noch 4 Stunden vielleicht.
Ja, aber gut. Du bist ja trotzdem schon vorher in der Halle.
Jo, eben. Und er hat halt gesagt, man steht dann an und er ist halt einer, er sagte, es gibt halt viele Fans, die sich den Kickoff und so nicht angucken, und die gibt es ja auch, weil die sich dann an einen Hotdog-Stand stellen oder an einen Popcorn-Stand oder sonst irgendwie was oder sagen, ja, das interessiert mich jetzt nicht, ob da Dolph Ziggler auf Ryback trifft, so wie es zum Beispiel bei mir ja war, ne? Also bei uns war es ja auch genauso. Ich habe damals, als ich zu WrestleMania bin, habe ich gleich gesagt, ich will alles gucken. Wenn ich mal hier bin, gucke ich auch alles. Aber es ist schon so, wie er sagt, es gibt halt unglaublich viele Fans, die dann sagen, ach, das ist nicht so wichtig und so. Und da muss man halt einfach auch sagen, die Amerikaner sind halt auch übersättigt, ne, mit dem Produkt. So. Und ja, es ist immer schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kann ja nur das wiedergeben, was er gesagt hat. Und er sagte halt, ja, in der Zeit, meinte er, war es für ihn selber sehr lang. Er fand die Crowd hat sich gut gefangen, aber man merkte halt auch am Ende so, es ist halt schon viel, ne? Und seien wir ehrlich, ich meine, wenn man sagt, wir haben 14 Matches vor uns und davon ist jetzt keins irgendwie ein 2-Minuten-Match, dann ist das natürlich auch eine Ansage. Das ist schon lang.
Ja, klar, naja. Das ist, ich weiß nicht, sind die WWE-Pay-Per-Views aktuell 3 Stunden? Ich habe da nicht so die Ahnung, oder?
Ja, also der Kick-Off, der geht ja meistens 1 Stunde, und jetzt die letzten Pay-Per-Views waren immer so eine 3 Stunden lang, 3 Stunden 15. Das ging immer noch. Und den Kick-Off haben Ken und ich dann auch immer geskippt, weil da passiert ja eh nichts im Moment bei WWE. Da wird ja nur zusammengefasst.
Ja, ja. Das stimmt natürlich schon.
Das ist eine reine Zusammenstellung. Und ich denke, dass es auch im Live ist das dann ein bisschen angenehmer, weil die Leute dann nicht ständig hin und her rennen müssen von wegen, oh scheiße, gleich kommt ein Match, das ich anschiebe, und ich stehe hier gerade in der Reihe für meinen Hotdog oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen lassen wir es wahrscheinlich auch weg.
Ich kann schon verstehen, dass das mit diesen 14 Matches vielleicht vielen zu viel ist, und wir können auch gleich mal drüber dann oder am Ende drüber sprechen, was man hätte weglassen können vielleicht auch, ja. Aber ich glaube, manchmal, ich sehe das genauso, wenn ich da, glaube ich, einmal wäre, dann würde ich auch sagen, gib mir alles, was ihr habt. So,
ja, natürlich,
ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, vielleicht zieht der AEW so ein Publikum an, was ja nicht so das perfekte Publikum wäre, die halt einmal kommen und nicht mehr, einmal sich den Kram angucken, nicht mehr wiederkommen. Das wäre so London-Publikum vielleicht, ne? Ich meine, klar, du hast nicht die Gelegenheit, jetzt jeden Monat dahin zu fahren, ne? Weil es ist ja auch, sind ja nur einmal im Jahr da, jetzt so wie es aussieht. Aber ne? Also ich würde wahrscheinlich auch alles mitnehmen, aber wie du schon sagst, ich glaube, die Amis, die sagen einfach, das kriegen wir die ganze Zeit. So wie wir ungefähr aktuell mit Computerspielen. Da werden wir auch übersättigt, du weißt gar nicht, was du spielen sollst. Ja, so. Zu viel Kram.
Genau. Gut, wir haben Backstage Ricky Starks und der gibt ein kurzes Interview darüber, wie es jetzt überhaupt um ihn aussieht und so weiter und so fort. Und er sagt dann halt auch, ja, Wheeler Yuta, ich hau dir heute die fiese Schnauze ein. Auch so ein Match, das ja mehr oder minder übers Knie gebrochen wurde, weil einem plötzlich auffiel, oh ja, stimmt, wir brauchen Ricky eigentlich auch mit auf der Card. Und deswegen ist die Storyline natürlich auch relativ dürftig. Wir hatten das Problem ja, dass Ricky Starks eigentlich eine Storyline gegen CM Punk hatte. Der ist ja nun entlassen worden. Daraufhin ist Bryan Danielson eingesprungen. Dann hatten sie 2 Matches sogar direkt gegeneinander. Beide hat Ricky Starks verloren. Und letzten Endes kam dann Wheeler Yuta, der dann ja auch zum Blackpool Combat Club gehört und dann eben gesagt hat, ja, du bist so ein arroganter Arsch, ich hau dir aufs Maul bei WrestleDream. Schwierig. Also, aber ist natürlich für mich einfach nur ein Aufbaumatch für Ricky jetzt wieder, nachdem er jetzt zwei große Matches verloren hat, braucht er jetzt halt mal wieder einen größeren Sieg, wobei Wheeler Yuta ja auch nur Midcard ist. Aber ja, das wird dann hier so der Ausgang sein. Dann sahen wir Backstage Hook und Orange Cassidy, die sich da eben gegenseitig die Netto Lace Chips zuschieben.
Ja, that's a new stick of them.
Ja.
Chips.
Ja, dann sehen wir nochmal Eddie Kingston, der natürlich da rüber spricht, dass er gegen Shibata antreten muss und dass er ja so stolz ist auf all das und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann Stokely Hathaway dazu und quatscht noch ein bisschen rum und Eddie hat darauf keinen Bock und Stokely sagt dann, ja, du weißt, was du gemacht hast. Dann gab's eine Kurzzusammenfassung von Antonio Inokis Karriere, weil auf ihm basiert ja offensichtlich der WrestleDream. Und ja, dann hatten wir die Leute im Ring, Shibata und noch irgendwelche Students und dann stand Tony Khan da und rechts von ihm Rocky Romero im Angedenken von Antonio Inoki und dann kriegten die Students da irgendwie diese Blumen überreicht und Shibata hat, glaube ich, noch eine Auszeichnung bekommen, weil er ja, glaube ich, auch noch einer der letzten Schüler von Inoki oder so ist. Und ja, ich weiß nicht, Tony Khan wirkte super peinlich in der Promo irgendwie und wollte dann unbedingt den Ichni-San-Spruch da von Inoki irgendwie mitbrüllen und wollte das mit dem Publikum machen und es hat irgendwie nicht geklappt. Das Publikum war nicht richtig drin und dann haben sie aber alle letzten Endes dann doch geklatscht, weil sie sich dann gedacht haben, naja, es geht um Antonio Inoki, der ist gestorben, ist ja dann irgendwie auch dumm. Ich fand das Segment ziemlich cringe. Wie hast du es wahrgenommen, Thorsten?
Ja, da muss ich dir recht geben. Das war für sowas am Anfang, wie du schon sagst, die versuchen das immer so darzustellen, ne, dass das halt irgendwas Großes ist, aber da muss mal jemand anders drüber gucken. Das sind diese Sachen, die werden entsprechend immer so gemacht, vielleicht wie Tony Khan das will, aber die sind vielleicht nicht immer ideal. Frag doch einfach die Japaner selbst, wie wollt ihr das machen? Ne? Ja. Die wissen das doch, vielleicht haben die ganz andere Traditionen oder so, das wäre ja auch, oder gut, haben sie ja teilweise auch gemacht, aber keine Ahnung, vielleicht hätten die auch gesagt, ja, lass doch nicht so uns blöd in den Ring stellen, sondern mach einfach auf den Titantron 10 Sekunden und fertig ist die Sache, ja? Was soll das?
Genau.
Aber gut. Ja, das, wie gesagt.
Ich finde, sie sollten einfach Tony Khan nicht mehr vor die Kamera stellen.
Ja, das ist
leider auch. Da hat er nichts verloren. Er glaubt es zwar, dass er es kann, aber er kann es nicht.
Ja.
Das ist jeder von seinen Auftritten, die wir bis jetzt hatten, wo er irgendwie vor der Kamera war, irgendwas präsentiert hat oder sonst irgendwas, es war immer scheiße. Es kam immer gekünstelt drüber. Er hat das Talent nicht dafür.
Ja,
vielleicht
sollte
sich das mal an.
Vielleicht,
ja. Keine Ahnung. Vielleicht kann man das trainieren oder sonst irgendwas, aber er hat es einfach nicht. Er hat kein natürliches Talent für die Kamera. Er steht immer da. Allein diese Dinge, wo wir immer Witze drüber machen.
Ja. Ja. Ich kann mir ja sogar vorstellen, dass er innerlich sich auch irgendwie freut, ne? Und vielleicht auch so der kleine Schuljunge ist, aber ich stimme dir hundertprozentig zu, er hat einfach das Showtalent dafür nicht. Er kann einfach nicht da stehen und es ernsthaft rüberbringen. Also, es wirkt immer irgendwie komisch. Aber
ja, trotzdem. Ja, genau. Vor allem jetzt mit dem Ding leider wieder, weil ich finde, nach der CM Punk-Geschichte, da hat er für mich kurzzeitig mal ernst gewirkt. Ja, ich meine, klar kannst du da jetzt am Anfang sagen, ja, ich hatte Angst um mein Leben, sowas. Da habt ihr alle ein bisschen drüber gelacht. Aber wenn es jetzt wirklich im Endeffekt ein bisschen heftiger da gewesen sein sollte, warum nicht? Ja, also kann schon sein. Wenn, als ich irgendwann als Kind mit 14, ja, kam mir einer entgegen, hat so, hast du mal eine Mark? Kennst du ja von früher diese Sprüche, ne? Und dann habe ich gesagt so, nee, für dich nicht, ja?
Du Wichser.
Und dann so, hey, wie redest du mit mir? Ja, da kommt er so auf dich zu und dann denkst du schon so, scheiße, ja? Also, weiß. Ich meine, ist natürlich komisch, weil es ein Angestellter ist. Eigentlich sollte sowas nicht passieren, ne? In so einer Firma. Auf der Straße kann ja sowas mal passieren. Und ja, ich dachte jetzt, er wächst da vielleicht ein bisschen draus, aber das war jetzt das Zeichen, das ging leider direkt wieder runter. Und ich hätte eigentlich gerne solche Leute, so wie er oder auch wie bei Vince damals. Ich finde cool, wenn die eigentlich in so Stories eingebaut werden. Aber so wie er sich da präsentiert, kann ich auch leider nur abraten davon.
Ja.
Das bringt nichts. Das nimmt dem Ganzen dann eher die Sache raus. Aber wäre er jetzt nach der Geschichte mit CM Punk so als der Stein-Stil-Typ halt gewesen, der vielleicht da jetzt mal die Hosen voll hat, aber ja, ist nicht passiert und deswegen lass es lieber, ja.
Ja. Ja, ist halt leider auch immer noch die Sache, ob man dann wirklich irgendwie was besprechen kann, was einen tatsächlich privat im Real Life tangiert hat und Sachen, die man halt irgendwie storyline-technisch macht, ne? Da ist er wahrscheinlich einfach nicht so fit. Aber
ja, genau, du hast recht, weil es gibt ja auch den Media Scrum danach und du kannst ja dann auch so nicht wie bei WWE alles in Character machen, ja? Da
eben.
Ist er ja dann auch komplett anders, ja.
Ja, genau. So, aber wir gehen jetzt mal rein in die Zero Hour und da haben wir nämlich das erste Match, was absolut gewürfelt ist. Shane Taylor, Lee Moriarty, Mercedes Martinez und Diamante, Mixed 4-on-4 Tag Team Match Player gegen Satoshi Kojima, Keith Lee, Athena und Billy Starks. Und hier haben wir in meinen Augen schon das erste Problem, was bei AEW und bei WrestleDream einfach immer wieder regelmäßig in letzter Zeit auftaucht. Warum zum Beispiel muss hier jetzt ein Satoshi Kojima mit dabei sein? Ja, das ist Nummer eins. Also mal davon ab, dass wir zu diesem Match gar keine Story haben, wirklich absolut nichts. Ja, das ist einfach da reingeschmissen worden. Ja, wir haben, wie David Zwionkowski hier richtig schreibt, wir haben das viel zu große Roster. Wir versuchen immer möglichst irgendwie alle Leute auf die Karte zu bringen. Bei Shane Taylor haben wir irgendwie gemerkt, der funktioniert momentan, der kann talken, der hat da irgendwie seine Industries am Laufen, bla, ne? Das ist halt wieder ein neuer Stable, der aber eigentlich bei Ring of Honor läuft. Und hast du nicht gesehen. So, und jetzt sind die ganzen Leute da irgendwie mit drin. Aber das Ding ist doch folgendes. Wir haben normalerweise die Forbidden Door. Und das Besondere dabei ist, und da komme ich auch später im Laufe des Events nochmal zu, dass man da normalerweise irgendwelche Leute holt, die man ja sonst nicht sieht. Ja, und jetzt wird schon wieder ein Satoshi Kojima geholt und der wrestelt jetzt bei WrestleDream in der Zero Hour. Der ist nicht fest im AEW-Roster, man hat ihn trotzdem wieder drin. Ganz ehrlich, damit nimmt man doch der Forbidden Door irgendwann komplett ihre Wertigkeit. Wie nennt man das jetzt in Zukunft? AEW's Allowed Door? Weil ist es sowieso irgendwie immer dasselbe? Was soll denn Quatsch? Ich verstehe es ja, einfach nicht.
Sehe ich jetzt nicht ganz so wild von dir, weil klar war Forbidden Door mal die Idee des Ansatzes da, die Leute aus Japan rüberzubringen. Aber wenn ich jetzt gelesen habe, dass die 12 Pay-Per-Views pro Jahr machen wollen, dann... Da kannst du nicht 12 Monate warten, bis das passiert. Das wird sich so ein bisschen mehr vermischen. Jetzt muss ich wieder so einen WWE-Vergleich nehmen, keine Ahnung. Pay-Per-View heißt irgendwas, keine Ahnung, Extreme Rules und wir haben kein Extreme Rules-Match. Ja, kannst du genauso mit sagen, ja?
Ja, deswegen haben sie ihn ja auch abgeschafft und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen richtig. Es macht halt keinen Sinn. Du kannst doch nicht sagen, ja, wir haben die Elimination Chamber und haben keine Elimination Chamber.
Ja,
dämlich,
ja,
oder das
Money in the Bank, ohne Money in the Bank. Das wäre halt was. Wäre halt auch mal was. Ja, ja. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr auch kein Forbidden Door. Schauen wir mal, ob sie was draus lernen. Ja, aber ich gebe dir recht, du hast natürlich jetzt gerade mit der Veranstaltung diese ganzen Leute auf einmal auch wieder drin, wo man sich vielleicht davor gesagt hat, die sind nicht da. Andererseits sehe ich es jetzt nicht allzu wild an. Andere Ligen sagen auch, wir haben Roster-Split und eine Woche später ist es egal.
Auch darüber machen wir uns ja jede Woche lustig bei WWE, ne? Vor allen Dingen, wenn Triple H dann nochmal klar ansagt mit dem Mikrofon, wir werden die nicht mehr in der anderen Show sehen. Ne? Ja, nee, Quatsch. So, das ist halt Blödsinn so. Und das gilt natürlich für alle Ligen. Vollkommen egal, ob das WWE ist, ob das AEW ist, NJPW, MLW, interessiert mich nicht so. Wenn Leute irgendwie was ansagen und das festmachen, Alter, dann macht es auch so. Und warum Satoshi Kojima jetzt in so einem Opening-Match bei einer Zero-Hour irgendwie mit dabei sein muss, für irgendein gewürfeltes Bla, ich verstehe es nicht.
Und das, wo man in der Hinterhand sowieso den größten Roster der Welt hat.
Ja.
Also holt man nochmal jemand aus New Japan. Oder war der beste Freund von Zack Sabre Jr. und der traut sich nicht alleine zu fliegen, deswegen musste er mitkommen.
Keine Ahnung.
Ich muss noch schon mal wieder reinkrätschen. Ich sehe es mal so. Also so habe ich es auf jeden Fall auch gesehen. Mag zwar sein, dass da null Story und so weiter dabei ist, aber ihr kennt es auch selber. Die Zero Hour läuft auf YouTube. Ja, da sind Leute, die die sehen das vielleicht zufällig, ne, weil AEW hat dann vielleicht mit YouTube einen Vertrag, dass in dem Moment die auf der Hauptseite sind und da gibt es Leute, die klicken einfach drauf. Und die haben keine Ahnung. Also denen wäre doch die Story in dem Moment auch komplett egal. Klar, es ist uns Fans vielleicht wichtiger, aber diesen neuen Zuschauern, denen ist es doch komplett egal. Die wollen gutes Wrestling sehen. Die sehen dann vielleicht noch da, super, ich habe ein, ich darf jetzt nicht Schwarzer sagen, aber man hat verschiedene Leute im Ring, man hat verschiedene Charaktere, über alles was dabei, was einen abholt. Wir haben Japaner, wir haben vielleicht einen Deutschen oder was weiß ich was. So. Und somit fängst du dir neue Leute ein. Ich habe es jetzt gerade wieder ich gucke aktuell viel Sim-Racing und da gibt es jetzt auch zwei Leute, die haben jetzt so ein Forza-Video gemacht, ja, nur mal auch mal darüber zu sprechen. Einfach nur und haben direkt am Anfang sich komplett selber erstmal vorgestellt, weil die ja davon ausgehen, dass viele Leute, die anklicken, die davor den nie gesehen haben. Und ich sehe genau das Gleiche hier auch. Diese Matches brauchen keine Story. Bin ich knallhart.
Ja, sehe ich nicht so. Also ich bin schon der Meinung, die können ruhig eine kleine Storyline haben, weil du hast ja die Möglichkeit der Rückblicke. Ne? Das ist ja genau der Punkt. So, du hast das Video, du hast die Möglichkeit, den Rückblick zu machen und könntest dann eben auch anhand dieser Rückblicke die Charaktere mal vorstellen. Weil jetzt schaltest du ein, du siehst jetzt irgendwie, das sind irgendwie zwei Männer und zwei Frauen, auf der anderen Seite auch, okay, das ist irgendwie Mixed Tag. Dann wie immer das Problem, das wir natürlich ganz normalerweise haben. Die Männer dürfen wieder die Frauen nicht attackieren. Was natürlich auch immer totaler Scheiß ist und den Fluss des Matches einfach behindert. Das Match war Gott sei Dank nicht besonders lang. Ja, es ging jetzt irgendwie 5 Minuten 40 oder irgendwie sowas. Also wir sehen hier noch den DDT, dann gab es ein Spear gegen Athena. Dann gab es hier diesen Slam von Keith Lee. Keith Lee war blown nach einer Minute. Der Typ ist überhaupt nicht in Shape im Moment. Er hat Gewicht zugelegt und er ist einfach kaputt. So, er ist kaputt. Nach einer Minute Match, das kann einfach nicht sein. Also tut mir leid. Das sind einfach so Sachen, ja, dann gab es die Double Clothesline Kojima zeigt dann am Schluss Lariat und pinnt dann hier Schimmelbirne, glaube ich. Und das war's dann. Ne? Und ich habe gedacht so, ja, gut. Da hätte es wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten gegeben, irgendwie was zu machen. Aber naja. Dann kam ein Match in der Zero Hour, Claudio Castagnoli gegen Josh Barnett. Das fand ich gut. Barnett ist legit. UFCler, MMAler, wie auch immer, ne, wurde, glaube ich, noch von Karl Gotch sogar noch mittrainiert, in dessen Endphase, hat Sachen gelernt und ist natürlich ein tatsächlicher Ultimate Fighter. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Nein, Spaß. Das Publikum war nicht so richtig drin. Weil es halt ein Grappling-Match war am Boden. So, und es war halt einfach ein sehr technisch visiertes Match. Ich fand es gut, aber viele Leute waren so, und das Witzige war, dass Barnett ja, glaube ich, sogar noch aus Seattle kommt. Irgendwie ausgebuht wurde. Das war irgendwie strange. Also dafür, dass er eigentlich der Hometown Hero ist, komisch. Aber ich denke, wahrscheinlich die meisten Wrestling-Fans kennen ihn nicht wirklich. Er hat ja auch nicht so viel gewrestelt tatsächlich. Ich glaube, er wrestelt seit 2001 und hatte insgesamt 90 Matches. Das ist nicht viel, wenn man daran denkt.
Das ist gar nichts.
Dass irgendjemand 20 Jahre lang wrestelt und dann hat er nur so und so viele. Aber er war halt, wie gesagt, eben auch immer beim MMA. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch legit im Gegensatz zu anderen Sachen so. Das haben sie gut gemacht, fand ich. Aber auch hier war wieder überhaupt gar kein Aufbau dafür. Und das Publikum war dann auch so, ja, okay, wir haben jetzt hier irgendwie einen Claudio, den kennen wir. Wir haben Josh Barnett, den kennen wir irgendwie nicht. Da gibt es nicht mal eine Storyline drum. Auch da gibt es keinen richtigen Rückblick, also auch keinen wirklichen Rückblick auf Josh Barnett. Einfach zumindest mal kurz zu zeigen in zwei, drei, vier Fotos. Yo, der ist halt legit MMA, so. Der macht Leute kaputt. Der hat ja auch einen guten Rekord. Ne, 43 Kämpfe und ich glaube 35 Siege. Das ist ja nicht schlecht. So, und das sind immer so die Möglichkeiten, die da komplett verpasst werden. Das verstehe ich einfach nicht.
Aber hey, Gordon, wenn wir schon die Matches in der Hauptshow nicht richtig aufbauen können, dann wäre es doch übertrieben, wenn wir die in der Zero Hour aufbauen, oder? Also.
Okay, Tony, dann lassen wir das.
Ja, so, weißt du, so rede ich mit dem Event schön und das klappt, ja.
Ja, ich meine, es sind ja einige Sachen beim Event, die ich auch gut fand. Das werde ich auch später noch zum Besten geben. Wie gesagt, das Match hier mochte ich. Das war cool, es war in Ordnung. Ich fand allerdings ein anderes Mat-Wrestling-Match in der Hauptshow noch geiler. Ja, und dann gab es am Schluss hier, wie gesagt, also es gab diesen Stranglehold, den dann Claudio angesetzt hat. Und dann rollt er ihn damit ein und pinnt ihn bis zur 3. Ja, und dann hält Josh Barnett, sagt dann was, das Publikum ist erst ruhig, dann fangen sie an zu buhen, dann sagt er irgendwann, yeah, you can boo, I don't care. Und dann ist er full of praises für Claudio und dann, ja, dann umarmen sie sich und dann gibt es irgendwie Szenenapplaus vom Publikum, das war ganz okay. Dann reckt Claudio seine Arme in die Höhe und ja, gut, mal gucken. Ich wünschte mir manchmal mehr Leute wie Josh Barnett im Ring. Er nimmt das echt ernst. Das fand ich echt ganz gut. So. Dann kommen wir zum nächsten Match in der Zero Hour. Luchasaurus gegen Nick Wayne. Und ja, ist natürlich das David gegen Goliath Match. Luchasaurus dominiert ihn. Die Mutter von Nick Wayne war die ganze Zeit mit am Ring und hat dann so ein bisschen rumgepöbelt. Dieses Match hier macht natürlich ein Stück weit Sinn, weil die Storyline zwischen Christian Cage, Nick Wayne, Darby Allin, Luchasaurus, das lief eine ganze Weile lang. Also hat dieses Match hier auch eine Berechtigung, auf der Card zu sein. Das ist okay. Und Nick Wayne will es dann halt irgendwie schaffen, kriegt dann noch einen Chokeslam auf den Apron ab, den hardest part of the ring. Dann schmeißt Luchasaurus ihn in die Absperrung direkt vor der Mutter, die dann einen halben Herzinfarkt bekommt. Dann gibt es ein kurzes Aufbäumen von Nick Wayne, also den Klassiker eigentlich, mit einem Moonsault und einem Sidekick und hast du nicht gesehen. Letzten Endes ist es dann aber Luchasaurus, der ihn dann wieder mit dieser beschissenen Clothesline in den Hinterkopf besiegt. Das ist der dümmste Finisher für Luchasaurus. Er hat einen fucking Tombstone Piledriver und er zeigt, komm mal her, McAfee. Nee, also das ist, Alter, Luchasaurus, nimm den Chokeslam, nimm den Tombstone, ist mir egal, irgendwas davon, aber bitte nicht diese alberne Clothesline in den Hinterkopf. Ansonsten Standardmatch, aber das war in Ordnung. Irgendwas von dir dazu, Thorsten?
Nö, war in Ordnung. Also, wie gesagt, ich habe die Zero-Hour-Matches auch nur so beiläufig gesehen. Da konnte ich noch nicht so richtig drauf achten. Und später war es dann ein bisschen mehr Fokus. Aber
War also 5 Minuten lang. Das ist auch okay, das passt schon. Dass natürlich Nick Wayne hier Luchasaurus nicht besiegt, sollte eigentlich in meinen Augen vollkommen klar sein. Da haben ja auch schon wieder einige im Internet gesagt, ja, da hätte man ihn doch mal. Ich so, Alter, komm, Leute, verarscht ihr mich. In
der Zero Hour, genau.
Blödsinn, ja, in der Zero Hour bringen wir ihn over. Ja, und dann hat die Mutter nochmal irgendwie in Richtung Luchasaurus da geguckt und war genervt. Ja, und dann hatten wir als Main Event, glaube ich, der Zero Hour, ja, das war der Main Event der Zero Hour, hatten wir ein AEW World Trios Title Match, und zwar The Acclaimed und Daddy Ass treten an gegen TMDK. Auch das überhaupt nicht aufgebaut. Die meisten Leute wussten überhaupt nicht, wer TMDK sind.
Muss auch nicht.
Ja, genau. Shane Haste, Mikey Nichols und Bad Dude Tito. Ja, und wer sich jetzt fragt, wer ist ein Shane Haste, die wir dann hier auch so am Laufen sehen, das ist der frühere Slapjack. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Juhu. Ja, also das waren ja, ich glaube, bei WWE hießen sie, glaube ich, TM61 oder irgendwie so. Ne? Die waren ja bei NXT, die beiden. Und ja, jetzt sind die, glaube ich, auch aus Australien. Jetzt fungieren sie halt wieder als Tag-Team und sind ja da angetreten und sind ja bei NJPW die Hintermänner für oder die Stable-Partner von Zack Sabre Jr. Deswegen sind sie jetzt also mit hier. Aber auch da war das Publikum dann so, als die dann irgendwie im Ring waren, so ja, Shane macht, hier sieht man es auch am Tattoo jetzt, ne, dass es Slapjack ist. Shane macht viel Comedy irgendwie im Ring, tanzt dann da so ein bisschen komisch rum gegen Daddy Ass und was weiß ich nicht was. Und dann wird er irgendwie, dann will er hier einen Hip-Toss zeigen, aber Billy Gunn hält ihn fest und er steht dann da die ganze Zeit, Da habe ich schon so gedacht, boah, diese Comedy-Spots da auch mit Adam Cole und so, das werden langsam ein paar viele Leute, die das machen. Naja, dann gibt es den Scissor Me Timbers, dann Scissor die Acclaimed. Ja, kurzzeitig gibt es dann mal das Isolieren von Anthony Bowens durch Tito und dann hinterher soll es den Famouser geben. Tito gibt dann den German Suplex gegen Billy. Es gibt einen Step-Over Cannonball. Der sah ziemlich gut aus, muss man tatsächlich sagen. Da habe ich noch gedacht, oh, wenn Shane da irgendwie falsch landet, dann war es aber auch mit seiner Karriere. Ja, dann sah es ganz kurz so aus, als würden sie den Titel tatsächlich holen. Dann gibt es aber doch den Famouser und dann gibt es den Slam von Bones, den Mic Drop von Max Caster, Pin and Win, und sie behalten natürlich die Trios-Titel. Und hier vielleicht noch als, also Match hat mir nicht viel gegeben, weil wie gesagt, null Aufbau und Publikum war auch so, ja, die sind halt drin, weil sie Acclaimed mögen, aber die Gegner wurden halt null ernst genommen. Acclaimed, sucht euch jetzt mal bitte ein Finisher aus. Ich persönlich finde diesen Finisher besser, ja, mit dem Mic Drop. Aber jetzt bei Dynamite kommt denn schon wieder dieser komische Throwaway-Suplex da. Also finde ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Mach doch lieber den, auf den reagiert das Publikum einfach. Du bringst den Slam, Mic Drop drauf, gut. Noch irgendwas zu Zero Hour, sonst gehen wir zur Hauptshow. Gut. Dann geht's rund, denn jetzt kommen eine Menge Matches noch auf uns zu. Hier bei WrestleTree. It's a Royal Rumble! So.
Ja.
Und da ging's natürlich direkt los mit dem Ring of Honor World Tag Team Championship. The Righteous, die ich eigentlich ganz gut finde und die man jetzt in den letzten Wochen auch einigermaßen aufgebaut hat, gegen MJF und Adam Cole, treten an gegen MJF und niemanden. So. Und es ist ein Handicap-Match und The Righteous kommen raus und sie sind die Heels und sie werden ausgebuht und das ist auch gut so. Und dann kommt MJF raus und er wird bejubelt und sagt dann eben auch, ich muss das hier alleine machen, aber ich krieg das schon hin so, ich bin ja euer Scumbag und so weiter und so fort. Und deswegen wird er jetzt The Righteous, er wird Dutchess Kopf in Vincents Arsch stopfen.
Umgekehrt. Vincents Kopf in Dutchess Arsch. Ja, genau. Und Dutch wird der so Body Slam.
Genau, und Dutch will er Body Slam, genau. Und ja, dann versucht er das natürlich auch, aber Dutch ist natürlich zu schwer und dann verpasst Dutch ihm eine. Dann sagt er, oh, ich habe mir hier den Nackenmuskel gezerrt, du musst mich mal massieren. Dann wollte irgendein Typ ihn massieren, hat er gesagt, nee, nicht du, sie. Und dann muss sie ihn massieren. Ja, es ist halt ein Comedy-Ding.
Nein. Hast du den Media Scrum gesehen? Und direkt das Erste, was MJF gesagt hat, als er rauskam?
Nee.
Ja, da hat er nämlich drauf angespielt, weil hat er nämlich wohl die ersten Twitter-Reaktionen gelesen und Comedy-Match gemacht. Und da hat er halt genau gesagt, nee, guck dir mal oder vergleich auch mal die Matches von früher, wie er es schafft, so einen Move-Over zu bringen mit dem Body-Slam. Ne?
Ja, das ist
ja wirklich so klassisch aufgebaut, ne, man versucht ihn hochzuheben, dann fällt er auf dich drauf, ne, beim nächsten Mal tut der Rücken weh und so weiter, ja.
Ja, guck dir mir erstmal mal an. Erinnert nichts daran, dass es alles Comedy-Kram war. Es war alles zu over the top, der Kram.
Ja.
Also ja, Comedy. Vor allem noch, dass das Ding, das er nachher macht, dass er tatsächlich Vinces Kopf in seinen Arsch schiebt.
Ja, das war
und
doch,
den ganzen Kram. Alter, das ist lächerlich.
Also das Ding ist halt, ich sehe es halt ganz genauso so, es ist, er macht den Kangaroo-Kick und es ist halt Comedy. Das ist halt Santino Marella holt die Schlange raus so. Ne, es ist nichts anderes letzten Endes. Ja. Und zu Recht. Und ich finde es ja, teilweise finde ich das ja auch nicht schlimm, wenn auch mal ein Comedy-Match auf der Karte ist. Nur, das ist deren laufender World Champ. Und er hat jetzt irgendwie auch noch die Ring of Honor Tag Team Championships. Man versucht, The Righteous hier irgendwie aufzubauen. Er rastet dann aus am Anfang noch und sagt noch, ja, ihr seid hier Pseudo-Devils Rejects und hast du nicht gesehen so. Und dann geht The Righteous auch ein bisschen auf ihn los. Das ist auch in Ordnung. Und dann irgendwann kommt dieser Quark. Guck dir die Mimik dazu an. So, es ist so, er will zuhauen mit dem Stuhl und MJF greift ihm in die Eier und drückt ihm die Eier zusammen. Und dann alle, keine Ahnung. Und dann Vincent oversellt ist, MJF oversellt ist. Dann gibt es den Body Slam. Es ist in Ordnung, dass er Standard-Moves macht und die beim Publikum overbringt. Dann gibt es einen Kangaroo-Kick und auch das ist halt Comedy. Es ist nun mal so. Und dann fliegt, das Bild haben wir jetzt hier leider nicht mit dabei, aber auf jeden Fall Dutch fliegt in die Ringecke und Vincent wird mit dem Kopf in den Arsch gerammt. Es ist halt, Vince McMahon wird in den Kopf, mit dem Kopf in den Arsch vom Big Show gerammt. Es ist eben die Ex-Comedy oder wie auch immer so. Und dann macht MJF das und pinnt ihn mit den Füßen im Seil und gewinnt. Und jetzt mal ganz ernsthaft. Ich bin wirklich niemand, der irgendwie sagt, yo, nur weil jemand mal verliert, wird er beerdigt. Aber du baust ein Team wie The Righteous auf. Sie besiegen die Hardy Boys, sie dürfen was dazu sagen, sodass sie besiegt haben. Dann werden sie wochenlang noch gezeigt, irgendwie mit Trailern und so weiter und so fort. Und eigentlich wäre das ein ordentliches Match gewesen. Nun hat sich Adam Cole dummerweise verletzt. Und dann führt man das Match genauso, als wenn Adam Cole mit dabei gewesen wäre. Und das ist halt kacke. Sorry, The Righteous werden ernsthaft verkauft und sie verlieren hier 2-on-1 gegen einen. Und dann auch noch damit, dass der eine dem anderen den Kopf in den Arsch des anderen gerammt bekommt. Sorry, aber das ist ein Burial. Nichts gegen MJF. MJF ist super. Aber das ist, tut mir leid, das ist für The Righteous absolute Scheiße. Ich hatte ja vorher bei unserer letzten Ausgabe schon gesagt, was ich ganz gut gefunden hätte, wäre, wenn Roderick Strong rausgekommen wäre und dann einfach der Partner von MJF gewesen wäre, so sneaky Taktik, der dann gesagt hätte, ja, ich mach das für Adam und bla 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 so. Und sie gewinnen dann halt, weil Roddy es am Ende ernst nimmt. Und dann kriegen sich MJF und Roddy auch noch in die Haare. Das hätte für die Storyline auch noch gepasst. Da hätte man wirklich was machen können. Aber stattdessen lässt man MJF ein Handicap-Match gewinnen gegen zwei Leute, bei denen ich der Meinung bin, aus denen hätte man ein sinnvolles Tag-Team machen können. Und jetzt beerdigt man sie so, dass es halt schwierig.
Man hätte es wenigstens so versuchen können, dass MJF die ganze Zeit versucht, disqualifiziert zu werden. Auf Teufel komm raus. Wo Righteous dann dagegen gehen und dadurch hast du dann ein längeres Match und letztendlich schaffst du es dann doch disqualifiziert zu werden. Zack, Titel wird nicht.
Zum Beispiel.
Ne? Er verliert den Titel nicht.
Absolut.
Und das Match ist vorbei.
Genau, auch das wäre besser gewesen, wenn The Righteous einfach irgendwas gemacht hätten, um ihn niederzuhauen und ihn vielleicht auch ein bisschen zusammenzuhauen und dann evil sind und keine Ahnung, Publikum buht ihn aus. Und ja, er verliert oder er gewinnt halt, aber eben durch DQ. Auch das wäre besser gewesen. Es wäre klar würden dann einige so Leute sagen, ja, es ist der easy way out. Ja, aber wir können nun mal nichts dafür, dass Adam Cole verletzt ist. Und wenn man MJF unbedingt den Titel, die Ring of Honor Titel noch beibehalten will, was ja auch großartig gewesen wäre, wenn er die verloren hätte gegen The Righteous und dann mit Adam Cole aufgebaut hätte, Alter, wir müssen uns diese Scheiß-Titel wiederholen. Auch das wäre ja möglich gewesen. So. Also hier hat man in meinen Augen unglaublich viel verpasst. Man wollte einfach unbedingt den coolen MJF haben. Den Comedy-MJF und ja, The Righteous sind in meinen Augen hier klar die Leidtragenden darunter. Das ist halt einfach kacke. Und sie waren dann auch nicht mal bei Dynamite, um irgendwie irgendwas dazu zu sagen. Und ihren
überhaupt Status nicht darauf eingegangen worden, nee, auf das Match.
Ja, das ist schon echt bitter. Ja. Thorsten.
Alles gut.
Also du mochtest das Match.
Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es ist natürlich das mit dem Arsch, mein Gott, ich weiß nicht. Also da haben wir schon schlimmere Sachen gesehen.
100
Pro. Dadurch, dass er es angekündigt hat, fand ich es jetzt nicht so schlimm. Wenn es nicht angekündigt wäre, hättest du vielleicht gedacht, so okay, was ist da los? Ja. Hm. Ich fand, wie gesagt, guck dir den Media Scrum mal dazu an. Das ist, fand ich interessant, was er gesagt hat. Ja, weil da ist er eingegangen auf auch so andere Sachen. Ich meine, Ultimate Roy, der sich an den Seilen hochpowert, das hat da alles mit diesem Publikumsinteraktion zu tun. Und ich finde, das hat er ganz gut hinbekommen.
Ja, also
Das
das Publikum da
ja, aber es
komplett.
ist schon ein bisschen scheiße, weißt du, wenn du dir ein Media Scrum danach angucken musst, dann wo das Match dann erzählt wird, um das im Nachhinein dann gut fit zu finden
Nee,
zu können.
er sagt ja,
Das
was er sich
ist ein
dabei
bisschen
gedacht
scheiße.
hat. Er sagt ja, was er sich dabei gedacht hat, ja.
Das ist auch in Ordnung und es ist auch okay, wenn er sich selber hochpowert an den Seilen. Damit habe ich kein Problem. Ich meine, klar, ein Tatanka-Tanz damals war vielleicht auch ein bisschen albern, aber das gehört halt einfach irgendwie mit in die Sache. Das ist ja irgendwie in Ordnung. Aber hier ist halt eben so viel Comedy-Stuff und so dabei, was in meinen Augen halt einfach nicht sein muss. Und MJF weiß es normalerweise auch besser. Und wie gesagt, ich finde es einfach für The Righteous scheiße, weil ich das Team eigentlich mag. Vor allen Dingen, die haben ein geiles Theme. Das geht einfach in den Kopf. Das kann man behalten so. Und ich glaube, wenn die irgendwann mal Faces werden, ne, dann wird das ganze Publikum dieses Schnipsen mitmachen. So. Die werden da drinnen sein, die werden das cool finden. Und das hätte, man hätte hier echt mal die Saat dafür setzen können. Und jetzt ist es wieder so, ne. Ich so
Ja,
denke.
es scheint mir auch so eine diese neue Art von AEW zu sein, von wegen, wir planen unsere Matches so und so, so und so durch, dann kommt irgendwas dazwischen und dann machen wir es trotzdem genauso. Bestes
Ja.
Beispiel war Ricky Starks, der
Punk.
CM Punk gehen sollte. Punk ist raus. Komplett dasselbe Match, das wahrscheinlich gekommen wäre, nur mit Bryan Danielson. Und das
Genau.
Ding danach wahrscheinlich genauso, wo er eingesprungen ist. Und dann wäre die Story wahrscheinlich zu Ende gewesen gegen CM Punk und dann ist er jetzt raus. Und hier dieses Match, es ist genauso abgelaufen, als wenn Adam Cole dabei gewesen wäre.
Moxley und Ray
Mit den
Phoenix.
Spots und dem ganzen Kram.
Moxley und Ray Phoenix. Moxley bleibt liegen und der Referee hört auf zu zählen. Und die Halle buht ihn aus. So, wir haben doch gesagt, Alter, wenn er dir das Zeichen gibt, pin mich jetzt, ich habe eine Gehirnerschütterung, Rick Knox, dann zählst du verfickt nochmal durch. Es ist halt einfach so. Na gut, so, dann hatten wir Eddie Kingston gegen Katsuyori Shibata. Auch hier tatsächlich nicht viel Aufbau für das Match. Letzten Endes einfach nur Eddie Kingston. Ja, ich respektiere dich, Shibata. Du kriegst einen Title Shot. Und weißt du was? Du kriegst nicht nur den einen, sondern beide Titel. Ich setze beide Titel gleichzeitig aufs Spiel. Dass, wenn du gewinnst, dann hast du drei Titel.
Jo, Eddie Kingston, obligatorischer Kampf gegen einen alten Japaner. Nur, dass er diesmal ein junger Japaner ist.
Ja.
Ja, ist doch wahr.
Ja. Naja, so, dann gibt es nochmal kurz die Zusammenfassung, wie sehr er das alles respektiert und dass er diesen japanischen Stil und so weiter führt und bla und ja, Match ist okay. Ich bin nicht so der Fan von diesem ganzen Quatsch von wegen, ja, leg mich mal dahin und tritt noch mal zu. Er lag dann irgendwie in den Seilen und sagte, ja komm, tritt mich noch mal, ja komm, tritt mich noch mal. So, das ist immer so, warum? Ja, das ist auch so ein AEW-Ding. Komm, jetzt haust du mich. So, ich meine, eine Booyah-Routine, die verstehe ich ja noch, ne? Wo dann die Leute irgendwie sagen, ja, okay, sie nimmt es irgendwie ernst und hauen sich jetzt gegenseitig auf die Schnauze und es ist so langsam die beiden Cowboys, die sich bis in den Sonnenuntergang verprügeln, meinetwegen. Aber hier ist es halt oft so, diese Elbows, die sie dann schlagen, die sehen immer scheiße aus. Das sehen wir auch bei Dynamite von Kenny Omega wieder. Die sind teilweise so dermaßen lasch, wo ich dann einfach immer denke, mein Gott, nochmal. Naja, aber ansonsten war es ganz okay. Also Shibata dann auch mit dem Abdominal Stretch hier, dann gab es Powerbomb und so weiter. Und dann gab es hinterher die Backfist. Zweimal und dann hat, glaube ich, Shibata selber auch nochmal die Backfist gezeigt und dann kriegte er sie halt ab, gab es die Powerbomb und am Schluss sitzen die beiden im Schneidersitz voreinander und verbeugen sich, weil ja, Eddie ja, es halt respektvoll machen will und sich so sehr bedankt. Ich habe irgendwie das Gefühl, Eddie Kingston hat Eddie, ich habe irgendwie das Gefühl, also Eddie Kingston hat so ein Faible für New Japan. Vielleicht muss er da mal ein bisschen öfter wresteln. So. Vielleicht ist er da einfach besser aufgehoben, weil er ja immer ein riesiges, auch privates Problem mit Respekt hat. Und das ist in Japan halt scheinbar irgendwie komplett anders. Eddie, vielleicht ziehst du einfach mal nach Japan. Vielleicht geht es dir dann mental besser. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Match
Könnte
ist
ich schon.
okay. Match ist okay. Also war jetzt nichts Herausragendes für mich. aber war in Ordnung. Und für mich war auch klar, dass Eddie hier seine beiden Titel verteidigt. Ken, wie war es für dich?
War okay. Das ist so ein War-Da-Match. Ja. Also Ciabatta ist, finde ich ziemlich gut im Ring, da ist er gut drauf. Eddie Kingston gibt mir inzwischen gar nichts mehr, er langweilt mich einfach nur noch und von mir aus kann er gerne nach Japan gehen. Deswegen hat mich das nicht großartig interessiert. Groß und Ganzen, Matchtechnik war aber völlig in Ordnung.
Thorsten, wie war es für dich?
Ja, dieser Stil von Eddie Kingston, das ist, muss ich sagen, Strong Style und der ganze Scheiß da manchmal, weiß nicht. Da gucke ich mir fast lieber mittlerweile die Young Bucks an. Aber dazu kommen wir später.
Die ultimative Beleidigung für Eddie Kingston hier. Sehr gut. Ja, und dann geht Eddie auch noch aus dem Ring und überlässt Ciabatta dann nochmal kurz die Bühne, damit der sich dann nochmal feiern lassen kann, auch wegen der Inoki-Sache. So, dann haben wir ein TBS Championship Match. Und Chris Statlander, die jetzt ja endlich mal an dem Punkt angekommen ist, dass man sie einigermaßen ernst nehmen kann als Champion, weil sie halt auch mal zwei große Namen besiegt hat, nämlich Jade Cargill und Jade Cargill natürlich auch in einem fairen Match, nicht so wie sie das Match gewonnen hat, und Dr. Britt Baker. Sie hat also beide besiegt, das heißt jetzt so langsam fängt man mal an, mit Chris Statlander auch was Ordentliches zu machen, und Julia Hart. Die Story ist auch nicht so lang gewesen, aber sie war ein bisschen besser aufgebaut. Und die Zusammenfassung von Julia Hart fand ich auch ganz cool. Julia hat sich irgendwie gefunden, die geht in einem neuen Gimmick auf. Sie weiß genau, wie sie den Kram jetzt irgendwie macht und so weiter und so fort. Die Promo, die sie gehalten hat mit diesen Masken im Wald und dem Teer und was weiß ich was, das war schon, oder Grafschaft der Goldsach, was auch immer sie da, Sirup, sich von den Händen geleckt. Das war vollkommen okay. Und dann trifft sie auf Chris Statlander. Einziges Manko, was man hier vielleicht tatsächlich so ein bisschen sehen kann, ist, dass Statlander ihr halt körperlich komplett überlegen ist und deswegen natürlich für sie eine Julia Hart vielleicht gar nicht so eine Bedrohung ist. Aber das hat dann Brody King hat das so ein bisschen dann aufgefangen, hat dann ja auch Statlander ein paar Mal abgelenkt. Dann hat Julia witzigerweise Pops bekommen. Und das war natürlich super bitter, dass dann die Leute irgendwann Let's Go Hard und so geschrien haben.
Es kommt ja noch schlimmer, diese Show.
Das ist richtig.
Was das angeht.
Also richtig gut. Ja, der Moonfault führt nicht zum Sieg. Dann setzt sie den Heartless an. Aus dem powert sich Statlander raus. Das geht ein bisschen schief, weil Julia ihr da so wegrutscht. Dann irgendwann packt sie dann aber und dann gibt's den Sunday Night Fever in diesem Fall. Und ja, the pin and the win, und Chris Statlander bleibt weiterhin TBS Champion. Ich glaube, da haben wir auch alle drauf gesetzt, außer Mattis. Ich glaube, der hatte gesagt, er möchte ganz gerne, dass Julia Hart das gewinnt. Und ich glaube, es war dann so, dass Brody sie aus dem Ring gezerrt hat, um sie dann nach draußen zu tragen. Ken, deine Meinung zum Match?
Ich weiß nicht. Das fühlt, für mich fühlt sich das schon wieder an wie so ein reingeschobenes Match. Ich hätte wirklich gedacht, dass jetzt Statlander erstmal eine längere Fehde um diesen Titel hat mit Ruby Soho. Aber die scheint ja auf einmal verschwunden zu sein. Und jetzt hat man innerhalb von ein, zwei Shows, glaube ich, Julia Hart mit reingeschoben. Und weiß ich nicht. Es würde mir gut gefallen, wenn die wirklich mal eine längere Fehde um diesen Titel haben mit einer Person. Weil momentan ist das Ding von wegen, ja, hier ist der Titel. Wer will ihn, der soll ankommen. Und bis dahin frühstücke ich jetzt erstmal die komplette Women's Division ab. Also quasi derselbe Scheiß, den sie mit Jade Cargill gemacht haben. Nur jetzt mit Statlander, aber die hat vorher nichts gerissen. Deswegen müssen sie es jetzt nochmal so probieren. Hm. So fühlt sich das an für mich. Das Match selber fand ich auch nicht so doll, was vor allem eben an Julia Hart liegt, weil die keinerlei Impact hat mit irgendeinem Move, weil sie nichts wiegt. Und man sieht es im Match viel zu oft.
Ja, stimmt. Gut, dass du das erwähnst. Das hatten wir ja noch, wo sie auf Statlander draufspringt.
Ja.
Und auf Statlander steht und Statlander bewegt sich nicht mal. Und dann springt sie nochmal runter mit der Santin. Das habe ich gelacht, ey. Das war nicht gut.
Ja, das war irgendwie so komisch. Wie gesagt, ich brauche eine längere Storyline um diesen Titel. Momentan ist das wirklich nur reingeschoben von wegen, ich muss jetzt losmarschieren. Wir haben den Scheiß-Titel. Yay.
Ja, das ist ja sowieso ein großes Problem bei AEW im Moment. Ne? Die Women's Division, die ist einfach
Ja.
ein Hot Mess. Und nur weil jetzt irgendwie mal so ein Charakter wie Toni Storm sich da ein bisschen von den anderen absetzt, ändert das halt nichts daran, dass da immer noch viele, viele, viele Baustellen sind, was die Women's Division angeht. Also da müsste man eigentlich auch mal mehr machen. Thorsten, wie war das Match für dich?
Ich fand es richtig gut, muss ich an der Stelle sagen. Ich finde den Aufbau, was sie mit Julia Hart gemacht haben, über die, ich glaube, 3 Jahre oder was, die war von Anfang an, meine ich, dabei, ne?
Ja,
Glaube ich.
relativ
Hat auch,
früh, ja.
ja, eigentlich ganz gut. Und du hast recht, sie ist relativ klein, deswegen braucht sie in meinen Augen dieses mysteriöse Gimmick in irgendeiner Art und Weise, dass man sie da halt vielleicht glaubwürdiger hält. So ein bisschen, wie man das mit Dings auch gemacht hat, hier mit der.
Alexa?
Genau, wie mit Alexa gemacht hat, ja, das Gleiche. Und ich habe hier eigentlich fast damit gerechnet, dass der Titel wechselt, aber vielleicht auch jetzt aufgrund ich gucke ja nicht so im Voraus und schau, was macht Sinn und was macht der Aufbau und so weiter. Aber man hat dann schon im Match gesehen, dass Statlander sie ganz schön ziehen musste auch. Also, die ist, wie alt ist die? 23, 24? Also, sie ist auf jeden Fall nicht alt oder sogar noch jünger.
Wen meinst du jetzt, Statlander
Nee,
oder
Julia
Julia
Hart.
Hart?
Ich glaube, die ist.
Ja, die ist noch jung. Die ist nach
Ja.
2000 geboren.
Ja, also gut, kann es ja maximal dann 23 sein, aktuell. Ich denke
Ja.
mal, dass es sogar noch jünger ist. Ja, das vielleicht, da habe ich dann gemerkt, im Match selbst, okay, gut, dass sie ihm den Titel nicht gegeben haben. Aber so diese gesamte Geschichte da mit Brody drumherum und so, finde ich immer ziemlich, finde ich ziemlich interessant gemacht. Und da könnte man was bestimmt mehr draus machen in der Zukunft. Vielleicht mit irgendein bisschen mehr Mysterious. Sowas gibt es ja bei AEW auch gar nicht. Deswegen ist das vielleicht mal sowas Besonderes.
Ja, ich frage mich auch momentan immer noch, wo Buddy Matthews und Malakai sind. Also die fehlen halt dem House of Black momentan auch und das ist natürlich auch ein großes Problem, ne? Also da muss man halt irgendwie
Ja.
mal gucken, wie man da irgendwie weiterkommt. Aber bei der Women's Division muss man halt ein bisschen was tun. Ja, dann haben wir ein Four-Way Tag Team Match und da schreibt Gerd Neas gerade, Julia Hart wird im November 22.
Siehst du, und das ist
So.
klar, darf man vielleicht jetzt nicht so. War sie dann mit 18 war sie dann da im Ring am Anfang, ja,
Ja, das kommt schon
okay.
hin. Das kann schon passen. 18 oder 19, irgendwie so.
Ja, okay.
Ja, dann haben wir und zu Julia Harts ehemaligen Protégé, Griff Garrison, kommen wir ja gleich bei Dynamite.
Oh Gott.
Brian Pillman Jr. ist ja mittlerweile von den Varsity Blondes, der ist ja mittlerweile bei WWE untergekommen. Da bin ich auch nochmal gespannt, was die aus dem machen. Ja, wir kommen zum Four-Way Tag. Auch das kurzfristig angesetzt, irgendwie zusammengewürfelt. Winner gets a shot at the AEW World Tag Team Titles at any time. Ich hatte ja gehofft, die Guns gewinnen. Ich
Nee, nur
glaube,
du.
Ken auch. Und ich glaube, Mattes hat gesagt, Cassidy und Hook. Wir lagen alle falsch. Ja, Guns, Lucha Bros, Hook, Cassidy.
Eigentlich lagen wir alle richtig, weil wir haben es irgendwo da drinnen haben wir es die ganze Zeit gewusst, wie die Scheiße ausgeht. Wir haben es noch nicht wahrhaben wollen.
Ja, das Match, bin ich ganz ehrlich, war für mich der Langeweiler des Abends. Es hat mich null interessiert. Es war oh, hier ein Superkick, da ein Superkick, dann wieder Nick Jackson sitzt in der Ecke und wartet teilweise, während sein Kollege verprügelt wird und guckt sich es einfach an. Und du siehst es, weil die Kamera es einfängt. Es ist anstrengend. Ja, dann Code Red, wie immer, das war, glaube ich, der Facebuster von Nick Jackson, den er übers Top Rope springt. Dann der beschissenste Move sowieso, wo Penta ihn in dem Package Piledriver hat und Hook gleichzeitig in dem Gory Special. Und dann springt wieder Matt Jackson auf ihn runter. Er trifft den Arsch und springt ab und dann geht Penta runter. Es ist ein Stomp-Piledriver. Ein Stomp-Piledriver bedeutet, wenn er den trifft, gehst du runter. Du gehst nicht boing und dann gehst du runter. Das ist kein Trampolin. So. Oh, ich hasse diesen Move. Da weiß ich gerade gar nicht mehr, was das war.
Was war das, ja?
Ja, keine Ahnung.
Das ist, das war irgendeiner vier von den Young Bucks war am Seil. Der hat da irgendwas verhauen.
Ach ja, genau. Stimmt.
Stimmt. Die wollten noch ne, Penta von beiden Seiten attackieren, aber sich in die Seile schmeißen, oder irgendeine Drehung machen oder sowas.
Ja, 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 genau. Und da ist Nick hängen geblieben.
Ja. Ja, ja, ja. Deswegen ist das Bild hier drin.
Deswegen war das mit drin, genau. Ja, und dann, genau, dann gab es den, ich weiß gar nicht mehr, was war der Finisher, der BTE-Trigger? Ja, der BTE-Trigger gegen Penta. Sah wieder nicht so toll aus. Und dann gewinnen die Young Bucks, um jetzt wieder einen Future-Title-Shot zu haben gegen FDR. Weil wir liegen ja 1-2 hinten. Da müssen wir natürlich nochmal gegen FDR. Wieso? Warum gibt man...
Vor allem haben sie doch gerade Titel.
Ja.
Sie sind Trios Champions bei Ring of Honor.
Die ist einfach nicht. Tut mir leid. Das ist so ein Scheiß. Und dann... ja, genau, Mukai Thielen schreibt sie gerade, so ein Botch. Ja, genau, es war ein Botch, das ist richtig. Und also das war einfach echt mega anstrengend und die absolut falschen Sieger, ganz ehrlich, da hätte ich es jedem anderen, inklusive der Lucha Bros, gegönnt, um mal was anderes gegen FTR zu haben. Das ist immer die Bucks gegen FTR und bla, das beste Tag Team, wir sind das beste Tag Team. Alter, nö, Leute, echt nicht. Ja, Thorsten, wie war es für dich?
Wie gesagt, vielleicht habe ich lange keine Matches mehr davon gesehen. Du hast recht, es waren viele Superkicks. Ich fand es trotzdem vom Aufbau ganz okay, dass sie irgendwann Phoenix da rausgeschrieben haben. Und da wusste man ja erst auch gar nicht, ob er vielleicht wirklich verletzt ist. Ja. Aber dann war halt Penta isoliert. Und ich fand das so ein bisschen am Ende so, es hätte jeder quasi ihn pinnen können. Weil für mich war klar, dass Penta den Pin einstecken muss. Und kommt es einfach nur drauf an, wer ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und verpasst dem anderen Finisher, der auch Impact hat, weil da gebe ich dir recht, das ist natürlich wieder so eine Sache. Du siehst zigtausend Moves und am Ende reicht ein BTE-Trigger zum Gewinn. Ja, das ist halt leider, bin ich komplett d'accord, das ist halt echt beschissen.
Ja. So, jetzt kommen wir zu einem guten Match. von der Crowd her nicht unbedingt. Da waren die Rollen leider reverse. Ja, aber das Match war gut. So, da ist nur das Ende ist mir ein bisschen too much, aber ansonsten war das vollkommen in Ordnung. Und das war auch ein Match, das ja tatsächlich einen Aufbau hatte und Swerve Strickland hat wirklich eine gute Promo gegen Hangman Adam Page gehalten, die mir echt Spaß gemacht hat, die mir auch im Kopf geblieben ist. Und wenn mir eine AEW-Promo im Kopf bleibt, dann war sie gut. Ja, also das ist halt eben genau das. Swerve Strickland hat ja dann Adam Page gesagt, weißt du was, du bist faul geworden, du bist fett geworden, du bist eine Flasche so. Und wenn ich den Spot bekommen hätte, den du in dieser Liga bekommen hast, ja, dann, ganz ehrlich, hätten wir schon längst den ersten AEW Afro-American Champion gehabt. Und alle, und das war gut. Das war einfach gut.
Das war nicht nur gut, ich finde, das ist, also wenn sie ihn jetzt nicht richtig pushen, dann haben sie viel, viel falsch gemacht.
100%.
Ja, weil er ist nämlich jetzt wirklich, ich finde, es passt jetzt alles, ne? Der Entrance, den kennt man seit ein paar Jahren. Prinz Nana ist super over, ja, das ist, also ich muss da immer hingucken, ja, ist, und wie du schon sagst, der ist auch der Typ, der irgendwann immer mal auf die Fresse dann bekommt, ja, deswegen,
ja.
Das ist alles gut, es passt ziemlich viel, außer vielleicht, dass da Brian Cage immer rumlungert und alles, ja. von mir aus könnte der das auch komplett alleine machen, aber das Match hier, ich war ja davor, habe ich mir gedacht, ja gut, so Swerve ist halt da, ne, aber das ist der Startschuss zu einer ganz großen Karriere in meinen Augen gewesen. Wenn ich jetzt, dann gar nicht mehr oder auf jeden Fall nicht mehr bei AEW.
Ja.
Das war richtig stark und Match-Logik macht Sinn, dass er gewonnen hat, macht Sinn. Ich fand es auch nicht zu lang, wie Mattes geschrieben hat. Also ich glaube, es ging 22 Minuten oder so gefühlt, aber gefühlt war das für mich nach 10 Minuten zu Ende. Also es
20 Minuten.
Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwo Längen drin hatte. Überhaupt gar nicht.
Nee, das finde ich auch nicht. Also ich fand es auch für die Sache her vollkommen in Ordnung mit 20 Minuten. Das war okay. Man hat ja auch eine Menge gemacht. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, war tatsächlich das Ende. Ich fand es ein bisschen blöd, dass hier sehen wir es jetzt auch, dass Adam Page noch einmal irgendwie auskicken musste aus dem Finisher und dann musste es noch ein Sidekick und noch ein Sidekick und dann noch mal den JML Driver
Das
geben.
Ding war ja, dass hier Prinz Nana seine scheiß Krone in den Ring geschmissen hat, mit
Genau.
der Swerve Strickland Adam Page 1 übergezogen hat. Und dann kickt er da noch aus. Das war zu viel.
Ja, das
Das war
fand ich
viel zu
auch.
viel des Guten. Da hat auch das
Ja.
Publikum noch lauter gebuht, als es eh gebuht hat, den
Ja.
ganzen Match über.
Weil,
Ich kann dir sagen,
das, ja, erzähl es mal.
ich kann dir sagen, wieso. Das ist natürlich die Krone vom Burger King, die er da heimlich aufhatte, die er da angemalt. Ja,
Ja,
deswegen hat er natürlich keinen Impact gehabt.
genau. Nee, also das war tatsächlich, also natürlich klar, für AEW war es natürlich nicht so sinnvoll, weil ein Adam Page hier eigentlich das Face sein sollte und er wird halt ausgebuht. Hier haben wir ja die Boo-Yeah-Abfolge in der Prügelei. Und sie läuft halt genau umgekehrt. Und das
Und
war
das mehr
natürlich.
als einmal. Du hast so das Gefühl gehabt von wegen, Alter, beim letzten Mal haben sie mich ausgebuht. Hier versuchen wir es nochmal. Mal sehen, ob sie mich immer noch ausbuhen. Oh Scheiße, sie buhen mich immer noch aus.
Ja, aber das ist ja nicht
Ja,
schlimm.
vielleicht, wenn ich noch drei oder viermal auskicke aus deinem Finisher. Vielleicht buhen sie dann nicht mehr. Lass uns mal so das Ende vom Match machen. Ja,
Ja,
gute Idee.
das ist ja überhaupt nicht schlimm.
Nee,
Sondern
ich sag ja,
das zeigt, nee, natürlich nicht.
ich fand es ja witzig, ne? Also ich hatte da jetzt auch nicht so das Problem mit, aber es ist halt genau das Problem, was eben AEW sich selber kreiert hat, ne? Weil man dann auch wieder Adam Page irgendwie komplett aus den Shows rauszieht und bla und Swerve ist halt die ganze Zeit da und er hat ja recht, wenn er dann sagt, Alter, ich reiß mir hier seit Monaten den Arsch auf und das Publikum, das irgendwann da sitzt, eigentlich soll er der Heel sein, aber sorry, der Heel hat halt recht.
Und das ist immer ein Problem beim Wrestling, wenn der hier recht hat.
Ja, und vor allem hat er so viel Recht, dass das Publikum halt noch zu ihm turnt. Ne? Also das ist ja das Besondere an der Geschichte. Deswegen sage ich ja, oder habe ich gemeint, es ist jetzt der Moment, mit ihm viel, viel mehr zu machen
Ja.
und mal gucken, was da jetzt passiert
Also
in
mir
den
hätte.
Er geht als nächstes gegen Bryan Danielson. Also da bin ich mal gespannt.
Also mir hätte es absolut gereicht, und ich finde es einfach zu viel, wenn er mit dem Foreign Object zuhaut und Adam Page dann trotzdem noch auskicken muss. Das ist mir ein bisschen too much. Aber letzten Endes hat Swerve dann seine beiden Sidekicks noch hingesetzt und dann gab es halt, wie gesagt, dann eben den JML Driver und dann war es das halt. Und damit hat sich's dann auch und Swerve feiert dann am Schluss hier mit den Gates of Agony und The Machine, Brian Cage und Prinz Nana tanzt wieder hin und her und was weiß ich nicht was. Das ist alles vollkommen in Ordnung so, aber da hätte ich das Finish ein bisschen kürzer gehalten tatsächlich. Es hätte vollkommen gereicht, dass Adam Page da eben mit dem Ding umgehauen wird, dann hätte er auch noch die Anklage gehabt und sagen können, ja, hier, du hast beschissen und bla. Hätte man mit Adam Page vielleicht auch so ein bisschen die Crybaby-Storyline aufhalten können.
Ja, aber wir brauchen
Ja,
ja AEW
das Problem wäre dann
Kick-Out-Bingo.
aber gewesen, dass du dann in drei Matches an dem Abend mit irgendeinem Object gehauen wirst und es zum Pin gereicht hätte. Vielleicht hat man sich da noch gedacht, ah, nicht so gut.
Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung.
Ja.
Aber dann hätte man lieber ein cleanes Finish machen sollen. Dann hätte er eigentlich in meinen Augen auch einen Swerve einfach so gewinnen können, wenn man ihn sowieso overbringen will.
Ja,
Also.
oder den Schlag blocken und dann die
Ja.
paar Moves noch danach rein. Ja, das stimmt natürlich, ne?
Ja. Aber ansonsten war es ein gutes Match und ich stimme dir genau zu, Thorsten. Ich bin auch der Meinung, Swerve bringt alles mit. Er kann wresteln, er kann talken, er hat einen Look. Mit dem muss man jetzt was machen.
Absolut. Also, wie gesagt,
Titel ja jetzt gegen Bryan Danielson.
Passieren kann er.
Wir werden sehen,
Ja.
wenn er jetzt tatsächlich gegen ihn verliert. Ich meine, Danielson ist ganz oben auf.
Ja, aber ich glaube,
Vor
Brian
allem nach dem
ist
Match,
auch
das wir auch
gut.
noch vor uns haben heute. Würde mich nicht wundern, wenn irgendein Tony Khan da oben sagt, von wegen, oh, ihn weg. Die haben ihn bejubelt, obwohl ich das nicht will.
Ja, aber dann sagt vielleicht Brian, hier du, ich kenne mich da ein bisschen mehr aus als du und
Ja,
wir machen
hoffentlich.
das mal so, ne?
Ja.
Das ist sowieso ein Ding, was ja nach wie vor passieren muss bei
Ja,
AEW.
ich finde es das Match of the Night hier an Moa.
Okay, Kilic. Hallo?
Hallo? War mein Mikro weg gerade? Ich habe so ein komisches Knacks gerade.
Ja, du warst ganz kurz weg, ja.
Sag okay. Mal. Ja, genau, hier, das, ich habe die gleiche Meinung hier, wie, die, ja, okay. wie du hier gerade einblendest, genau.
Ja, also für Mukaid Killinj und für Thorsten Match of the Night. Mein Match of the Night kommt noch. Das hier ist es nicht. Also, wie gesagt, Ricky Starks und Wheeler Yuta, ja, die Story hatte ich ja vorhin schon angesprochen, war relativ kurz, auch ein bisschen irgendwie übers Knie gebrochen. Wheeler Yuta, ja, er ist halt ein Mid-Kader, er zeigt ein bisschen, was er kann. Irgendwann kommt dann Big Bill dazu, der jetzt ja der Bodyguard von Ricky Starks ist. Dann gibt es einen kurzen Eingriff, dann John Moxley sitzt irgendwie am Kommentatorenpult, bei übrigens jedem Match vom Blackpool Combat Club. Der saß ja auch schon bei Claudius Match da und das war manchmal richtig anstrengend, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, bei dem Match von Claudio. Da hat er immer Claudio angeschrien. Claudio! Claudio! Und ich dachte so, mein Gott,
Junge, du das hast... Das hat er bei diesem Match auch gemacht. Da hat noch einer von den anderen Moderatoren gesagt, von wegen, hier, John, du, da kannst du dich mute schalten, wenn du mal wieder am Brüllen bist oder irgendwelchen
anderen. Hat das Traum einer hat. Gesagt? Geil.
Ja, hat einer zu ihm gesagt.
Gut.
Sehr gut. Und Moxley soll auch auf Twitter noch irgendwas gesagt haben über seine Sachen beim Moderieren. Was das jetzt genau war, weiß ich nicht. Ich habe keinen Twitter.
Nee. Ist auch nicht so wild, aber das fand ich teilweise halt sehr anstrengend. Also gerade bei dem Barnett-Match, wenn er dann da immer in Richtung Claudio schreit und es ist dann halt irgendwie mega laut und keine Ahnung. Und ich denke dann so, alter Junge, du hast ein Mikrofon genau vorm Mund. Wenn du da jetzt hart reinschreist, dann übersteuert das und es klingt dumm. Naja, und das Match ist auch nicht lang, es geht 10 Minuten, ne? Also letzten Endes ist das ein Match, das es eigentlich überhaupt nicht auf der Card gebraucht hätte. Das wäre für mich so ein Collision-Mid-Card-Match gewesen irgendwie, das hätte man auch da bringen können, ging 10 Minuten. Dann gab es den Rochambeau und Ricky Starks pins and wins. Und das ist es. Das war dann mal so einer nach Swerve gegen, aber gut aufgebaut von der Card her, muss man tatsächlich sagen, weil Swerve gegen Hangman hat das Publikum abgeholt und dann brauchte man erstmal wieder ein Match, um wieder klarzukommen und da passen Ricky Starks gegen Wheeler Yuta. Und dann kommt natürlich das Match, da gibt es zwei Sachen, die ich da, womit ich ein Problem habe und der Rest ist für mich das Match of the Night. Problem
nee, war, ein, ja? War zu oldschool. Deswegen wusste ich, dass es dein Match of the Night ist. Yeah, aber ich meine, es ist kein schlechtes Match, aber mir war es zu oldschool.
Ja.
Aber mach du erst mal, ich wollte dich heute unterbrochen.
Also, Nummer eins ist, bewerb doch nicht Matches als Dream-Match. Erstmal, wenn das Ding nach hinten losgeht, ne?
Ja.
Boah. Dann ist es echt scheiße. Oh, Dream Match. Ja, aber leider hat er sich nach 2 Minuten das Knie rausgehauen. Ja, und dann?
Machst du Dream Match 2?
Ja.
In einem Jahr.
Twice in a lifetime.
Ja. So. Jetzt noch besser.
Ja. Part 2 kennen wir ja.
Ja. Und, ja, keine Ahnung. Also das war so ein bisschen strange, aber das ist jetzt, ne, das ist jetzt wirklich Nitpicking auf hohem Niveau. Da, ich würde sowas einfach weglassen, ja, keine Ahnung, schreibt dann einfach hin, so Technic-Match oder Technical Classic oder keine Ahnung, irgendwas, aber nicht unbedingt irgendwie.
Vor allem, es wird ja auch angesagt, ne? Der Announcer hat ja auch gesagt, the following is a dream match.
Ja, is a dream match. Okay. So, weißt du, und da denkst du dann auch so. Und dann das Zweite, was ich eigentlich tatsächlich schade finde, ist, man hätte Zack Sabre Jr., weil man ja sowieso, man scheißt ja momentan auf die Forbidden Door. Man hätte doch wirklich mal ein paar Matches mit ihm irgendwie machen können. Leute von AEW zu New Japan schicken, ihn ein paar Matches bei AEW wresteln können und er gewinnt die alle und er gewinnt sie auch mit verschiedenen Sachen und zeigt dann einfach, yo, I'm the best technical wrestler in the world. Und dann gerät er mit Bryan Danielson genau deswegen aneinander, dass du wirklich ein Money-Match hast da draus. Dann wäre das in meinen Augen hier der Main-Event der Show gewesen. So hat man halt das Problem. Nummer eins ist wieder, ja, es ist halt die Crowd, die man sowieso schon hat, bei der man halt davon ausgeht, okay, es sind halt die Leute, die es halt gucken. Und ich weiß halt manchmal nicht, wo AEW eigentlich hin will. Wollen die jetzt tatsächlich einfach nur sagen, ja, okay, wir haben 850.000 Zuschauer immer so pro Woche und wir verlieren während der Woche immer so 100.000 während der Show. Ne? Mal, wir hatten jetzt ja vor kurzem bei Dynamite, da hatten wir es ja auch angesprochen, ich glaube vor 2 Wochen oder so war es, dass sie tatsächlich das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit mal wieder ein Segment hatten, das die Millionen überschritten hatte. Ich glaube, das war irgendein Segment mit MJF. Und der kann das ja auch und das ist auch in Ordnung. So, aber in der Regel haben wir jetzt immer so, und ihr seht das ja auch immer sonntags, ne, unser Anchorman Jens, der macht da ja immer die Ratings und zeigt das ja auch immer. Es schwankt immer so mal 850, mal 834, mal 860, mal 820. So, es schwankt immer so zwischen diesen Leuten. Das heißt, du hast eine Hardcore-Crowd, AEW-Fans, so ungefähr so um die 800 bis 850.000 Leute, die schalten halt ein und die schalten wahrscheinlich auch ein, scheißegal, was da läuft. Selbst wenn du irgendwie Billy Storks gegen Sky Blue hast oder so. Die gucken sich den Kram halt trotzdem an. Aber eigentlich wollt ihr doch mehr Leute irgendwie ranziehen. Wäre es dann nicht irgendwie sinnvoller, da tatsächlich mal ein bisschen mehr zu machen mit den Leuten? Vor allen Dingen, wenn ihr dann auch noch so ein technisches Meisterwerk dann bekommt, wo es wirklich am Boden war.
Wollen wir uns einen riesen Fass aufmachen, dass das ein Dream-Match ist? Gibt den Leuten, die halt nicht die normale AEW-Crowd sind, einen Grund, warum das ein Dream-Match ist.
Ja.
Anstatt es einfach nur zu sagen. Weißt du, ich kann auch irgendwo einen Haufen Scheiße hinkacken und sagen, das ist mein Traumhaufen, den ich immer scheißen wollte.
Ja.
Nur wenn man das sagt, es bringt halt nichts.
Das Problem ist ja, es ist ein Dream-Match für die Fans. Ja. Nicht unbedingt ein Dream-Match für die neuen Zuschauer. Die denken,
ja,
sich,
aber
ist das wie in den 80ern?
Ja. Wie gesagt, man will ja Zuschauer kriegen. Ich meine, gut, Tony Khan hat vor einer Zeile irgendwo mal gesagt, von wegen, uns geht es momentan nicht über die Einschaltquoten. Wo ich einfach nur sage, von wegen, sollte es aber, weil irgendwann sind die weg und dann ist auch der Vertrag mit dem Sender weg.
Ja, und vor allen Dingen, das kann Tony auch nicht wirklich ernst meinen. Ich meine, die Liga gibt es jetzt 4 Jahre und ich glaube, sie hat 3 Jahre in Folge rote Zahlen geschrieben. Klar, der Revenue, den er hat, der da irgendwie mit reinkommt, der funktioniert. Aber bisher hat ihm immer noch keinen Profit abgeschmissen. Und er arbeitet doch auf Profit. Also das ist doch nun klar, oder wie, oder was?
Solange Papa noch am Leben ist, wahrscheinlich scheißegal. Ich habe keine Ahnung, wie er sich das denkt.
Ja. Ja, also wir hatten dann eine Menge Holds und auch Counter-Holds und Dean Malenko ist wahrscheinlich backstage das Herz aufgegangen und vielleicht auch die Hose, wer weiß. Ja, dann gab es halt hier den Lock-Up, wo sie dann in den Handstand gegangen sind. Super. Ja, schöne Toe-Holds. Sich gegenseitig ins Surfboard genommen und schön an der Nase gezogen. Das fand ich richtig gut. Und ja, dann gab es kurzzeitig mal ein paar Kombinationen. Das war auch das Einzige, was ich vielleicht ein-, zweimal, was ich so ein bisschen komisch fand, war halt tatsächlich, es gab so ein, zwei Situationen, wo sie sich so gegenseitig die Haltegriffe irgendwie angelegt haben, wo sowohl Bryan Danielson als auch Zack Sabre einfach hätten mal machen können, um den anderen daran zu hindern. Aber sie sind halt dann, ja, weiß ich nicht, das war dann vielleicht zu sehr Sportsmanship, dass sie halt nicht schlagen wollten. Wie auch immer. Ja, es gab dann den Half Crab, dann immer wieder den Versuch, ihn in den Labell-Lock zu nehmen. Das hier fand ich richtig stark. Da mochte ich auch Danielsons Mimik. Immer dann, wenn Zack Sabre immer noch weiter den Move immer noch mal nachgezogen hat mit dem Ellbogen und Daniel dann immer, das war richtig stark, fand ich richtig gut. Ja, Roll-Up mit dem Backslide, dann gab es das Busaikoni, das hat dann beim ersten Mal aber nicht gereicht, dann gab es aber das zweite und das reichte dann, ja, und Zack Sabre ging ja, auf den Handshake, glaube ich, noch ein und dann gab es noch eine Umarmung.
Nee, er ging nicht auf den Handshake.
Nee, genau, er ist gegangen. Ne?
Er hat sich rausgerollt und ist gegangen.
Genau, er ist gegangen, 23 Minuten 15, für mich Match of the Night, weil Mad Wrestling und man kriegt so wenig Mad Wrestling heutzutage, vor allen Dingen in dieser Variante und in dieser Varianz und Sabre hat halt einfach auch ein paar Manöver, die ich echt cool finde. Ich glaube, man hätte hier noch mehr Aufbau betreiben können, aber ansonsten war es für mich Match of the Night und für mich auch bestimmt ein 4,5 Sterne, wenn nicht ein 5 Sterne Match. Also mir hat das echt sehr viel Spaß gemacht und ich fand das gut. Es hat sich war ein gut aufgebautes Match, das für mich von vorne bis hinten Sinn gemacht hat. Ken, wie war es für dich?
Ich habe mich super amüsiert bei dem Ding.
Ja.
Also ich meine, dieser Oldschool Grappling-Kram ist nun wirklich nicht so mein Ding, aber es hat
wirklich. Was ist denn nur los mit euch allen?
Ist doch egal, ich sag doch, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich unterhalten, ich habe gesehen, dass die beiden Jungs sich voll reingehängt haben, richtig Gas gegeben haben. Was ein bisschen nervig war, war Aubrey natürlich wieder, weil sie wieder over the top war die ganze Zeit. Ja. Dafür hat er sich jetzt wahrscheinlich auch in den Arm genommen, hat gesagt, von wegen, ich würg dich tot, wenn du nochmal so overactest beim Match von mir. Ja. Nee, war nichtsdestotrotz, war ein geiles Match und ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn Zack Sabre Jr. gewonnen hätte, ganz ehrlich.
Ja.
Wäre vielleicht sogar noch besser für ihn gewesen.
Ja, wie gesagt, ne, ich sag ja, das ist schon ein Fest für die Oldschool-Fans gewesen. Ich finde es halt immer schade, immer wenn sowas höre, wenn ich höre Dream Match, das haben wir schon mehrmals gehört, ist es eigentlich genau das in der Richtung. Macht, in meinen Augen muss da mal ein bisschen mehr Überraschung auch vielleicht noch kommen. Irgendwas Unerwartetes. Ja. Dass dann vielleicht doch mal, oder dass man vielleicht denkt, man kriegt das und auf einmal kriegt man vielleicht das plus noch irgendwas dazu, was man nicht erwartet hätte. Das sind ja auch. Die können ja nicht nur Haltegriffe, die können ja auch sonstigen Kram vielleicht.
Ja,
vielleicht gibt's dann doch mal, kann man sich dann, wenn die sich davor Zeit haben, auf das mit einstellen, einen neuen Move oder irgendwas sich überlegen oder irgendwie sowas. Und das hat mir vielleicht einfach gefehlt. Ich erkenne das komplett an. Es war mit Sicherheit gut. Für mich halt nicht sehr gut. Aber ja ich kann es verstehen, dass viele das abfeiern. Und wie gesagt, Kritik bei dir mit dem Dream Match, ja, sollte man nicht bewerben. Vielleicht hat man aber, wenn man sowas einmal gemacht hat, dann die Möglichkeit, das zweite, wenn es wirklich so ein zweites Match gibt, das dann natürlich 10-mal besser aufzubauen. Eben aufgrund des ersten Matches und so weiter.
Ja.
Sollte man. Also man sollte nicht in einem Jahr wieder, 3 Wochen vorher, was haben wir denn so? Ah, da ist ja der Zack Sabre, ist ja auch wieder da. Brian Danielson, hast du mal Lust? Ja, okay. Dream Match 2. Eine Woche in Planung. Das darf auf keinen Fall passieren.
Genau, das sehe ich ganz genauso. Also ich denke halt auch, damit müsste man jetzt eigentlich mehr arbeiten und das wäre auch durchaus machbar so. Und dass Zack Sabre hier am Ende auch das Arschloch mimt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Passt ja auch zu seinem Charakter.
Ich muss übrigens mal sagen, dieser Gürtel von New Japan, den er da hat, der ist sowas von potthässlich.
Der sieht scheiße aus, ne? Oh,
der Sardinenbüchsendeckel.
Ja, der aussieht wie die Sardinenbüchse. Ja,
der sieht aus, als hätte ich den mit meinem 3D-Drucker gedruckt und einfach nur Gold angemalt oben. Also so ein Scheißding.
Hatten wir letztes Mal schon gesagt, als er den rausgebracht hat, haben wir halt auch gesagt, also das Design ist echt nicht geil. Der sieht einfach aus wie ein Klumpen. Also es ist, Aber der ist ja auch noch nicht so alt, ne? Also der das ist ja, glaube ich, der Television-Title und der ist ja auch, wie alt ist er denn? Ein Jahr oder so? Er ist ja, glaube ich, der erste und einzige, der den bisher hält. Also, okay. Ja. Na gut, so, dann sehen wir Demetrius Johnson, ja, den MMAler im Fliegengewicht und der wurde, glaube ich, gerade zum besten MMAler der Welt gewotet. Also im Bereich Fliegengewicht.
Schön für ihn.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der jetzt nur als Fan da war oder ob
irgendwas gegen Kenny Omega bei irgendeinem Internetkram haben sie noch eingeblendet. Aber du achtest ja nicht auf die Einblendung.
Nee, das stimmt. Achso, spielen die wieder irgendwie Street Fighter gegeneinander oder was?
Weiß ich nicht genau, was das war.
Achso, okay.
Habe ich in dem Moment nicht drauf geachtet. Es wurde auch nur einmal eingeblendet. Und ich glaube, sie haben es kurz erwähnt, die Moderatoren, dass das irgendwas mit Kenny Omega war. Aber
ich bin da ganz ehrlich, ey, diese ganzen scheiß Einblendungen, die immer laufen, ey, ich übersehe die immer, weil ich bin so darauf programmiert, dass das so wie damals bei TV Total, ne, immer wenn eine Einblendung waren, das war immer Werbung. Deswegen, ich bin so darauf programmiert, das einfach zu ignorieren. naja, gut. So, dann haben wir ein Trios-Match und zwar Chris Jericho, Kenny Omega und Kota Ibushi gegen Sammy Guevara, Will Ospreay und Konosuke Takeshita. So. Das ist natürlich eine laufende Story und dieses Match macht hier vom Aufbau her eigentlich auch Sinn, auch wenn ich der Meinung bin, dass man besser hätte ein Tag-Match daraus machen können. Man hätte Ibushi und Ospreay hier nicht unbedingt mit reinstecken müssen. Aber gut, die gehören jetzt halt mit zur Don Callis Family und hier kommen sie raus.
Geil. Beschissenste Theme überhaupt. Das ist alles Letzte.
Das Bild war krass, oder? Also,
das Bild war geil.
Ja, das letzte Mal oder wie auch immer da. Ne?
Das letzte Abendmahl,
ja. Abendmahl, ja.
Genau, und dann sitzt da Don Callis. Na, es ist ja nicht das Letzte, er stirbt ja nicht. Also ist es nur das Letzte.
Innerlich schon.
Ja, innerlich schon.
Ein wenig.
Und Don Callis wird ausgebuht und hier sehen wir nochmal, wer die Promo gefilmt hat, als sie gehalten haben gegen Kenny Omega. Ups, das war ja Kenny Omega selber. Also, sollte man vielleicht nicht machen, wenn man eine Story ernst verkaufen will. Ne? Dann hätte die auch jemand anderen nehmen können, der das mal filmt, Leute. So, dann ja, dann gibt's das Match und
Stinkefinger.
Ja, wir sind die erwachsene Liga.
Ja, genau.
Und ja, dann gab es den High Crossbody, es gab den Reverse Slam Dunk. Ibushi dann halt auch. Kommt es nur mir so vor oder ist Ibushi einfach nicht fit?
Ich fand den.
Hatten wir schon ein paar Mal gehabt, das Thema, glaube ich. Ich
fand den jetzt hier 10-mal besser als bisher, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, also, ich fand den ja beim letzten Mal da mega Schlaftablette. Da dachte ich mir echt, ja. Was ist denn hier los? Also hier auch und auch Jericho fand ich auch, der hat bis zum Ende noch gut durchgehalten.
Ja.
Dem ging manchmal auch schon viel früher die Puste aus.
Ja, ich meine, er konnte natürlich sonst, er konnte hier natürlich auch mal ja, ausruhen, ja, genau. Genau. So, und ja, dann gab es den Dive natürlich, konnte Sammy Guevara sich ja auch nicht nehmen lassen. Jericho war dann alleine im Ring und dann gab es wirklich hier den Fire Pro Wrestling Move. Da musste ich wirklich lachen, also das war schon der Hammer, dass sie den wirklich gezeigt haben. Ja, dann wollte er Guevara in die Walls of Jericho nehmen, das hat allerdings nicht geklappt. Dann, glaube ich, gab es einen Schlag mit dem Gürtel von Don Callis. Ospreys Gürtel hat er da genommen und hat Jericho getroffen. Und dann hat Sammy Guevara im Tohuwabohu, das sonst draußen passiert ist, die Zeit genutzt, um Jericho zu pinnen. Und ja, Match ist okay. Wie gesagt, Six-Man-Tag hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber so wie sie es jetzt gemacht haben, war es in Ordnung. Und was tatsächlich gut war, war, dass es die richtigen Sieger waren. Also Konosuke Takeshita, der einfach groß ist, der ein Body hat, der wird jetzt mal overgebracht. Und das ist richtig. Also das muss man einfach so sagen.
Das Lustige ist, dass dir so gewisse Sachen, oder vielleicht hast du es noch nicht erwähnt, vielleicht weniger ausfallen. Ich finde nämlich hier Will Ospreay am Ende ziemlich gebotcht. Da musste er die anderen beiden festhalten,
ja.
Damit die nicht den Kick aufmachen. Ja. Der war gar nicht da und die anderen so, die kommen nicht vorwärts, wir sind hier festgeklebt.
Also. Da hat er doch noch, da hat er auch noch gerufen, hey! Hey! Ja. ja, das war nicht gut. Und mit Festkleben, da sehen wir ja gleich bei Dynamite auch wieder noch ein Meisterwerk.
Oh ja, da freue ich mich schon drauf.
Mir ist übrigens so eine Sache eingefallen, das habe ich vorhin vergessen, bei den Guns, glaube ich, zu erwähnen. Da fand ich übrigens super, dass die sich so gegenseitig eingewechselt haben und sich gegenseitig pinnen wollten.
Ja, stimmt.
Das war super cool, ja.
Ja, das war der Outsider-Swerve, ne, den sie da machen wollten.
Genau. Ich dachte nämlich gerade, war das hier ein D-Match? Ich so, nee, das war ja vorhin.
Ach ja, das wollte ich übrigens auch noch sagen. Zack Sabre Jr. fand ich nämlich auch gut. Der hat hier endlich mal Masse zugelegt, ne? Also wenn ich ihn noch vergleiche mit seinem Auftritt beim Cruiserweight Classic, der hat schon mehr Muskulatur zugelegt. Das ist auch gut.
Ja.
Kann man mal machen.
Aber wie gesagt, Stinker muss ich sagen, ich war hier gut unterhalten. Ja, fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Und ich meine, Don Callis ist natürlich auch absolut, ich finde auch gut, wie der gerade dargestellt ist halt der Evil Guy und halt Jericho und Kenny haben ja ein Problem und was weiß ich jetzt. Ich glaube, bei Dynamite gab es da nicht jetzt wieder Kenny, da gab es doch auch Kenny Omega und Jericho
ja, ja,
noch
da
mal,
kommen
ne?
wir noch drauf.
Ja, ja.
Keine Angst, da reden wir noch drüber.
Nee, das war jetzt kein Stinker. Ich sag, das Match war okay. Also da war
nein, das Match
war das Four-Way-Tag schlimmer.
Das größte Problem bei diesem Match für mich war einfach, es war ein zu großes Tohuwabohu mal wieder. Auf einmal waren 1000 Leute im Ring und 1000 Leute haben gleichzeitig ihre Moves gemacht und Aubrey Edwards standen einfach nur da und
ja.
Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, wer jetzt gerade legal ist und wer nicht. Und sie
ja, vielleicht
hat auch keine
man,
Ahnung, ganz eindeutig.
Vielleicht sollte man bei AW so eine neue Matchart machen, dass man einfach sagt, die ersten 10 Minuten ist kein Ringrichter da und dann kommt einer rein.
Nee, nee, sobald einer reinkommt in den Ring, ist der Ringrichter erstmal 5 Minuten perplex und macht überhaupt nichts. Ach nee, haben wir ja schon.
Ja.
Ist ja leider ein Standard.
Ja, dann kamen wir zu FTR gegen Aussie Open. Ja, war auch nicht so richtig gut aufgebaut, aber immerhin, ne? Also so 2-3 Wochen, wo dann eben Aussie Open gesagt haben, ja, wir sind doch das weltbeste Tag-Team. Jeder sagt immer, ihr seid das weltbeste Tag-Team, aber wir sind es in Wirklichkeit. Und dann hat man wenigstens Aussie Open ein paar Mal in den Shows gesehen, wo sie dann halt auch eben Leute besiegt haben. Wobei das dann eben teilweise auch nur irgendwelche Job-Guys sind, wo ich dann wieder denke, Alter, ihr habt so viele Leute im Kader. Sonst habt ihr doch auch immer die ganzen Action and Readies und wie sie alle heißen. Hätten sie die nicht mal weghauen können? Nee, dann treten sie da an gegen Dude Booby und Spliff Buchanan. Also das sind halt auch wieder so Sachen, wo du dir dann denkst, naja, gut. Aber das Match war vollkommen okay. Okay bis gut, würde ich sagen. Haben sich da, also FDR hat das Match in weiten Teilen halt gecallt. Was man dann auch mitbekommen hat, das war eigentlich ziemlich gut. Den fand ich sehr schön. Ein wunderbarer Back-Superplex, der auch echt top ausgesehen hat. Ja, dann gab es, glaube ich, noch die Sit-Out-Powerbomb. Ja, dann gab es die Shadow Machine von Aussie Open, ich glaube, gegen Dax, gegen Cash. Hat aber nicht zum Sieg geführt. Dann wollten sie den Coriolis, glaube ich, zeigen. Da ist dann Dax Harwood rein und dann war Kyle Fletcher auf dem Top Rope. Dax Harwood fängt ihn ab, zeigt die Super Shadow Machine und Cash Wheeler pins and wins und sie sind weiterhin die AEW Tag Team Champions. Ich fand das Match gut und das war noch ein gutes Match, um nochmal runterzukommen vor dem Main Event.
Aus FDR halt, ne?
Ja.
Die haben es halt drauf, die können das. Und Aussie Open. Oh, okay. Die haben sich auch ein bisschen wieder zurückgehalten. Als sonst. Meistens übertreiben sie, finde ich, ein bisschen, was den Kram angeht.
Ja,
aber
ja.
Ich kann mich auch ein bisschen ehren, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon scheißen müde, weil wir ja inzwischen schon in der 4. oder 10. oder 12. Stunde sind. Deswegen bin ich so bei den letzten beiden Matchen nicht mehr ganz auf dem Laufenden, ob ich mich noch wirklich dran erinnere. Also entschuldigt, wenn ich was falscher laber hier.
Ja, 3,5 Stunden waren wir da.
Aussie Open hätte auch ruhig hier gewinnen können, finde ich. Ich sehe FTA nicht als das super Team irgendwie an. Das hat es bei mir, haben die das noch nie ausgelöst und naja. Keine Ahnung, sind nicht auch sauer wegen Punk und so? Keine Ahnung.
Ich glaube einfach, die haben ja jetzt auch gesagt, sie wollen nicht mehr ewig machen. Ne? Deswegen kann es natürlich auch sein, dass sie jetzt in 1-2 Jahren ihre Karriere an den Nagel hängen und so lange machen sie jetzt halt noch den Run. Und ich bin halt der Meinung, so FTR ist eins der kompaktesten Teams, die wir haben. Die können reden, die können worken, die können mit jedem zusammen worken und schaffen ein ordentliches Match. Deswegen mag ich die halt unglaublich gerne. Aber klar, die sind natürlich nicht die gesamte Zeit immer fancy und mega entertaining, ne? Das ist es halt nicht, sondern die sind halt eher so, ja, wir sind halt die Ernsten auf dem Boden gebliebenen und machen eben Leute kaputt.
Das stimmt, ja.
Ne? Ja, und dann kommen wir zum Main Event. Thorsten gähnt auch schon, weil der Pay-Per-View natürlich so lang ist. Und,
ja, stimmt, da haben wir noch geguckt, von wegen, Alter, wie lange geht das jetzt noch? 40 Minuten?
Ja.
Und dann haben wir mitgekriegt, oh ja, 2 out of 3 falls,
man. Genau, ich hatte es auch voll vergessen, ja, dass es ein 2 out of 3 falls-Match ist. Und dann habe ich auch gedacht, wieso was? Die machen jetzt 40 Minuten Christian gegen Darby und dann, ach ja, stimmt, war ja 2 out of 3 falls, ja. Und der TNT Championship ist on the line. Und ja, ich finde das Match eigentlich okay. Ich verstehe Darby Allin nicht. Bin ich ganz ehrlich, weil das, was da dann kommt, hinterher ist schon echt krass und da spielt er einfach so hammerhart mit seiner Gesundheit. Ich habe keine Ahnung, wieso.
Ja, allerdings ist er hier nicht in der Pre-Show, er ist im Main-Event und ich finde, hier kann er sowas eventuell bringen. Ja, ich meine, über zwei, drei Sachen müssen wir gleich reden, da gebe ich dir recht. Ja, aber,
wenn er es mal bringt, aber er macht es ja andauernd und egal wo.
Ja, gut,
das
aber
ist das größte Problem mit ihm.
Ja, wie soll man sagen? Ich glaube dir, euch, es fällt halt auch nichts auf, es würde auch nicht auffallen, wenn er, glaube ich, weniger Gas geben würde. Das sind halt so zwei, drei Sachen dabei. Also wahrscheinlich meint ihr jetzt diesen versuchten Bodyslam da auf die Ringtreppe.
Ja,
also,
ja.
Das ist mit Abstand das Krasseste. Ich glaube aber auch, dass er da nicht so ideal geworfen worden ist. Ja.
Ja, also wir gehen mal kurz darauf ein. Also es gab halt ein gewisses Hin und Her und nach schon 5 Minuten hat Darby Allin Christian eingerollt und Christian konnte...
Ja, weil er ihm seinen Wollkragenpullover über den Kopf gezogen hat.
Also komm.
Das war eine gute Idee, ja.
Ja.
Ja, das war eine gute Idee und das hat er auch ordentlich gemacht. Hat
Christian danach auch noch gut verkauft, als er das Ding noch halb übers Gesicht und mit einem Auge raus war. Das, ja, war völlig okay.
Ja.
Kann Christian auch sowas verkaufen.
Ja. Und dann kam nämlich dieser Spot dann irgendwann. Also es gab halt eine Form von Coffin Drop nach draußen und dann gab es erstmal diesen Body Slam auf die aufgestellte Ringtreppe. Und das ist natürlich schon erstmal super gefährlich, vor allen Dingen, weil Darby da auch mit dem Becken drauf landet. Und dann gibt es nochmal einen Suplex auch nochmal auf die Ringtreppe. Und Darby wird dann ausgezählt. Und damit hat Christian den zweiten Pinfall gewonnen. Und dann passiert erstmal eine ganze Weile lang gar nichts, weil die...
Langeweile. Das hat sich gezogen wie Kaugummi, wie Christian da die Matte vom Boden abzieht.
Und da konntest du auch hören, so ein bisschen, also das Publikum war dann auch so ein bisschen so, okay. Weil es passierte halt nichts fürs Publikum. Ne? Christian baut halt den Ring ab und Darby wird halt die ganze Zeit von irgendwelchen angeblichen Medics da irgendwie untersucht und keine Ahnung. Also an Christians Stelle hätte ich ja das zum Referee gesagt, ne? Weil das macht halt logisch auch überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist ja nun der dritte Fall, ne? Und dann hätte ich ja zum Referee gesagt, ja, was denn du? Kann er jetzt weitermachen oder nicht? Ja, er kann weitermachen. Hier, dann zähl ihn aus. Also von der Logik her ist es halt Käse.
Vor allem, die sind dazu, wie viele, lass mal kurz nachzählen, 2, 4, 5, wenn ich das richtig sehe, 5 Leute versuchen da ein halbes Hemd wie Darby Allin auf diese Trage zu legen und brauchen dafür gefühlte 20 Minuten.
Na, die müssen ja aufpassen, dass sie nicht jetzt noch mehr brechen. Ne? Also,
ja, aber trotzdem, in der Zeit baut dann Christian die Matte vom Ring ab und dann sind die Seile völlig verknotet und er muss erstmal das Cuttermesser finden, um die Seile durchzuschneiden. Und och, das ist schon wieder so. Oh. Und wie gesagt, es passiert dann halt auch nichts mehr in der Zeit. Und ja, der Referee ist dann auch immer unten dabei, nur damit er nicht anzählen muss oder sich anhören muss, von wegen, was Gordon eben sagte, Junge, zähl ihn jetzt aus und irgend sowas. Das war einfach nicht gut gemacht.
Logik, also wie gesagt, bei der Logik ist es halt unlogisch. Ne? Tut mir leid, aber in dem Moment müsste Christian Cage halt einfach sagen, ja, entweder er kann nicht weitermachen, dann habe ich das Match via Forfeit gewonnen, oder er kann weitermachen, dann zähl ihn aus. Und dann hätte halt zum Beispiel Darby wieder in den Ring klettern müssen, wegen irgendwas, so, keine Ahnung. Auch da hätte man ja zum Beispiel irgendwie was machen können mit Nick Wayne, der ihn dann wieder reinschmeißt. Denn, wer hat es prophezeit bei unserer letzten Ausgabe? Ja! El Grande Honcho! Ja, ich hab's ja prophezeit, denn es gab dann den Killswitch auf den Stahlboden gegen Darby und der hat natürlich, ist natürlich ausgekickt und dann hat Nick Wayne hier gesagt, ja, ich verprügel dich gleich, Christian. Und dann attackt er aber plötzlich Darby. Er turnt also zu Christian. Genau das, was ich ja vermutet hatte, was passieren würde. Und dann ist es passiert. Und die Mutter kann es nicht glauben und sagt, oh no. Und dann wird hier Darby gepinnt und Christian behält den Titel. Und Wayne...
Und dann hätte Nick Wayne Christian dabei helfen können, den Ringboden wegzuziehen, damit Christian ihm dann nochmal den Killswitch auf den Holzboden verpassen könnte. Zack!
Ja. Ja, und dann wollen sie halt irgendwie beide ihn vermöbeln. Dann kommt natürlich der Stinger raus, so. Das ist auch vollkommen okay. Das macht zumindest von der Storyline her Sinn, dass dann Sting rauskommt. Und der wird dann halt von, nicht nur von Christian und Nick Wayne zusammengetreten, weil die sind natürlich ein bisschen zu wenig für Sting, sondern dann kommt auch noch Luchasaurus mit raus und dann treten sie halt Sting zusammen. Das war auch okay. Dann wird plötzlich die Halle schwarz. Und das war halt auch wieder so ein Ding. Dann wird die Halle schwarz und jeder Sting wird eine Minute lang einfach noch zusammengedroschen, damit Edge sein Video reinbringen kann, dass er jetzt zur Liga fährt. So, und da habe ich auch gedacht, okay. Aber dann kommt natürlich Edge raus. Es gibt natürlich einen Pop, also Adam Copeland, und es ist natürlich vollkommen klar, die Leute denken dann erst so, oh ja, Concerto, jetzt hilft der Christian. Aber wenn er schon so lange wartet, dann ist mir einfach klar, ja, okay, er turnt jetzt und dann haut er halt Nick Wayne eine drüber, er haut Luchasaurus eine drüber, dann gibt es noch ein Spear gegen Nick. Und ja, Christian ist sauer und verlässt währenddessen den Ring, ja, und Edge bleibt da stehen und dann gibt's den Handshake mit Sting. Also generell
und mit Darby.
Und mit Darby, ja. Und generell die Idee, die sie dazu hatten, ist halt okay. Die Umsetzung ist halt wieder so, boah. Also da sind so Sachen dabei, wo ich einfach denke, es macht teilweise keinen Sinn. Dann, wie gesagt, die beiden werden da zusammengetreten, dann wird erstmal noch ein langes Video eingespielt. Und ich denke dann immer so, why? So, aber ja, gut. Ja, wie war es für euch?
Ja, ich habe alles losgelassen, was ich loslassen wollte.
Thorsten, wie war es für dich?
Ja. Ich fand das Match super. Man hätte vielleicht Christian ein Mikro geben sollen in der etwas längeren Zeit. Ja, da hätte er mit Sicherheit so ein, zwei Sachen noch sagen können. Ja. Aber vielleicht wäre das auch nach hinten losgegangen, weil er hätte ja dann quasi die Wahrheit gesagt. Aber er hätte so ein bisschen entertainen können. Ja. Übrigens kann ich jedem nur empfehlen, es gibt so ein Video von einem Fan irgendwie halt aus dem Publikum. Da sieht man den Schlag von Nick Wayne mit dem Gürtel gegen Darby nochmal aus anderen Sicht und der hat richtig zugehauen. Meine Fresse. Ja. Also
wunderbar.
Mit Kamera sieht man es nicht so, aber vielleicht hat Darby auch noch gesagt, ey, gib mir mal richtig eine mit dem Gürtel jetzt hier, dass ich mal so richtig
wegziehe. Ja, ich stehe da drauf.
Ja, damit es nicht immer wie Tony Bullshit aussieht, sondern richtig mal. Ja, sehr gut.
Und wie gesagt, ich kann nur sagen, wenn ihr diesen Spot da mit der Treppe und dem Bodyslam nicht gesehen habt, guckt euch den nicht an, weil da ist null Reaktion. Er fliegt einfach gegen diese Treppe und es verschiebt sich nichts. Es ist komplett surreal, finde ich, diese Szene, wenn er da. Also ich habe ja selber das Becken mal durchgehabt Anfang des Jahres. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, ich falle da von so einem Transporter runter, 1,60 Meter, ne, hinter mir war quasi nichts, ich mache einen Schritt nach hinten, fliege runter und der fliegt aus 2 Metern auf eine Stahltreppe drauf, genau mit der, und da soll nichts passieren, unglaublich. Na klar, die sind durchtrainierte Jungs, aber dem Debüt hier von Mr. Copeland, das ist natürlich wieder typisch, ne? Licht geht aus und man guckt mal, wer kommt da, das finde ich nicht schlimm. Das ist halt leider so. Das gibt es bei vielen anderen Sachen auch. Er hat ja auch erst sein Tänzchen gemacht und sein Feuerwerk abgeblasen. Derzeit hätte er natürlich auch noch das Ding einen draufkriegen können, ne?
Ja.
Aber wäre natürlich mal geil gewesen, in der Zeit, so werden die Raketen fliegen, so wie Indiana Jones-like, wo er ja auch diesen Typen dann einfach mit der Knarre umschießt.
Ja.
Haut dann einfach einmal drauf. er ist jetzt da. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, als ich gesehen habe, dass es der Main Event ist, habe ich damit schon gerechnet. Ich meine, als dann Nick Wayne kam, haben glaube ich viele gedacht, ah shit, so ist es gelöst worden und dann gab es doch nochmal die Überraschung, aber spätestens seit hier diesen Doppelslam mit Adam Cole und Bryan Danielson, damals weiß man, wie AEW tickt und die sind ja auch nicht zu schade, da alles an einem Abend rauszuballern, also warum nicht. Edge war richtig gut drauf beim Media Scrum. Das Interview, wenn man das gesehen hat, das ist ja Wahnsinn, wie super nett und cool dieser Typ einfach nur ist.
Ja.
CM Punk war dummerweise damals genauso entspannt. Also deswegen nicht irgendwie sagen, dass das irgendwie links, also, aber ich glaube, Edge als Familienvater und alles, und er hat ja dann auch gesagt, ne, er ist zu AEW, weil er hat seine Kinder gefragt und die haben gesagt, go with Uncle Jay. So was er dann auch noch bei Dynamite gesagt hat, hat er da Media Scrum schon gesagt. Und das finde ich okay. Ja.
Ja.
Und warum nicht hier nochmal auf großer Bühne, hat er dann auch gesagt, er stand noch nie mit Sting im Ring und so viel Talent hier und alles. Warum nicht? Vielleicht ging seine WWE-Zeit doch zum Schluss auf den Keks da mit Judgment Day und was da alles gelaufen ist.
Ja, weiß man immer nicht. Ne?
Aber ich denke auch, der macht jetzt noch 3 Jahre und dann lässt er das gemeinsam mit Christian ausklingen.
Ich glaube, er hat bei Dynamite gesagt 4 Jahre, ja.
Okay, dann halt 4, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir noch 10 Jahre oder so sehen werden.
Nein.
Hoffentlich kann er auch hier, gerade mit Christian zusammen, noch ein richtig gutes Storylines machen, ganz egal, ob gegeneinander oder als Tag-Team. Da sind die bestimmt fit genug, die Jungs. Und ich glaube, man hat ihm auch angesehen, als er rauskam, so ein bisschen so, dass, oder auch halt bei Dynamite so, dass er so ein bisschen mehr Creative Control hat, mehr als er vielleicht je hatte. Und dass ihm das vielleicht gar nicht, dass er so richtig frei reden kann, dass er nicht einfach, sag ich mal, hier, das sind deine 3 Textbaustellen, die musst du irgendwie einsetzen. Nee, red einfach komplett frei.
Ja.
Ich glaube, das ist genau sein Ding und ja.
Mugget Killen fragt hier noch, hat er nicht gesagt, dass er Indie-Vibes bekommen hat, als er reinkam? Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht.
Indie-Vibes?
Ja, von Independent Liga.
Ach so.
Ja.
Du passt ja, ist ja jetzt in der Indie-Liga.
Halt nur in einer mit Geld, ne?
Ja.
Ich meine, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, die konnten natürlich nicht die Originalstimme von You Think You Know Me nehmen, ne? Weil ja, die ist wahrscheinlich unter WWE da, weil ja, das war ja doch aus dem alten Team, glaube ich, ne? Aus richtig, dem allerersten.
Das jetzt war Beth Phoenix.
Echt?
Ja.
Ach was,
das ja, wusste ja, ich noch nicht.
Ja, okay, gut. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, aber ansonsten, weißt du, im Gegensatz zu manch anderen, so Brian Danielson, nee, ich mach kein Yes, Yes, nee, aus Respekt, alles 1:1 genauso wie bei WWE,
fand ja, ich
gut. Hat der Cody auch so gemacht, ja, warum nicht, ja?
Genau.
So ist warum es halt. Warum jetzt auch hier, die Hardys.
Ja. Ja, mittlerweile, ja.
Ja, ja, als dann der Säufer-Hardy in die Liga kam.
Säufer-Hardy.
Genau.
Ja, also wie gesagt, fand ich gut. Ich muss sagen, mit Abstand der beste AW-Event seit langem gewesen. Ich muss echt sagen, seit, glaube ich, dieser Geschichte mit den auch beiden Debüts hier von Adam Cole und Brian Danielson.
Ja.
Den hatte ich noch sehr gut in Erinnerung und dann gab es ja wirklich viel Kram. Allerdings hat mich jetzt wirklich diese Ankündigung für 12 Pay-Per-Views im Jahr, seitdem habe ich richtig Bauchschmerzen. Wie soll das denn werden?
Ja, eben.
So wie bei All In und All Out. Ja. Eine Woche hintereinander. Zack, sind schon mal frei abgehakt innerhalb von 2 Wochen.
Ja, aber dann muss AEW wirklich lernen, mal Fäden längerfristig zu machen. Ne? Also was ihr auch sagt. Und wenn mit so vielen Pay-Per-Views, ich meine, klar, sie fahren ja schon so ein Programm, das dann immer irgendeine Dynamite, so einen Special-Namen hat. Ja, es ist ja dann quasi so Event, aber
Ja, und es ist nicht so geil. Es ist einfach nicht so geil, vor allen Dingen nicht, wenn du dann halt einfach irgendwie keinen richtigen Aufbau und nichts hast. Ne? Und du siehst es ja auch schon bei diesen Special Dynamites. Da hast du manchmal Matches, wo du einfach denkst, Alter, ernsthaft, das ist ein Rampage-Match.
Ja. Ne? Das ist halt schwierig. Aber das ist generell so mein Problem. Ich hätte so gerne wieder mehr Jobber-Matches, ganz egal in welcher Liga. Aber ich glaube, das kannst du den Leuten halt nicht verkaufen. Du gehst da zu einer Show, zahlst vielleicht 120 Euro fürs Ticket und dann siehst du dann, keine Ahnung, Kenny Omega gegen
Dude Big Booby.
Ja. Und der Big Fish hält dann noch 10 Minuten dagegen, ja? Das wird dir dann wieder gefallen.
das ist dann ja sowieso noch das größte Problem, ne? Also, dass sie dann ja auch teilweise mit ihren Jobber-Matches früher ja auch so hardcore übertrieben haben. Da bin ich ja schon froh, dass sie jetzt die letzten Male bei Rampage, wenn dann The Righteous oder Aussie Open gegen die Jobber angetreten sind, dass es dann wirklich nur 1 bis 2 Minuten ging und das war's, ne?
Ja, wie gesagt, The Righteous hat, glaube ich, neulich gesagt, ich finde diese Asymmetrie von dem Team richtig gut. Also der eine, es ist nicht so Young Bucks, wo du sagst, ist das jetzt der oder halt wie bei vielen, ne? Aber es ist so diesen, ich will jetzt da nicht sagen, dicken, ne? Und den anderen finde ich super.
Ist ja schon so, ne? Dutch ist halt das Powerhouse und Vincent ist halt dann der kleinere Brawler oder wie auch immer, ne? So, das ist schon okay. Ja. Also das kann man schon gut machen. Da hätte man mehr rausholen können. So, wir haben noch Dynamite vor uns. die müssen wir jetzt noch besprechen und dann sind wir durch für heute. Aber bevor wir das machen, sagen wir einmal Danke an unsere Patrons.
It is again time to give credit to all our patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Doyce, Jan Trimpop, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Michael Borman, Mr. McMahon, Philip Jacoby, Sebastian Schubert, Tobias Mouseman, and last but not least, Vincent Vega. Thanks for your support.
So, ja, vielen Dank, wie gesagt, für Dankeschön. Euren Support. Und wir gehen rüber zur Dynamite Nummer 209 aus Stockton, Connecticut am 4.10.2023, also am gestrigen Abend.
Und die ja. Anniversary Show, vier Jahre Dynamite.
Genau, 4 Jahre Dynamite, das ist die Anniversary Show. Und es wird uns dieses Match hier angekündigt: Sammy Guevara und Konosuke Takeshita gegen Chris Jericho und Kenny Omega. Und ich habe noch gedacht, ja, das macht ja irgendwie storyline-technisch Sinn. Und dann findet es sich statt. Und dann denke ich, warum kündigen sie es dann überhaupt an? So. Naja, und dann sind Jericho und Kenny Omega da und sie sagen dann auch, ja, es ist irgendwie, also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch an AEW Dynamite, 4 Jahre und so weiter und so fort, aber irgendwie hat das alles nicht so wirklich geklappt, was wir uns vorgestellt haben beim Pay-Per-View und wir sind beide echt sauer, aber das ist noch nicht zu Ende, Don Callis. Und dann kommt Edge mit dazu, also Adam Copeland. Und er sagt dann auch, ja, wow, ne, hallo Chris, schön, dass wir uns wiedersehen. Und dann sagt Chris, na, wie geht's dir so, bla, und dann geben sie sich die Hand irgendwie und was weiß ich nicht was. Und dann begrüßt Kenny Omega ihn auch noch und sagt dann, ja, wir hatten noch nicht die Ehre, aber du hattest mich on the edge of my chair.
Get it? Nee, I don't get it.
Ja. Und dann sagt er, ja, ich begebe mich jetzt mal hier weiter durch den Raum, aber sorgt mal dafür, dass ihr der Don Callis Family irgendwie aufs Maul haut, weil ich konnte ihn damals schon nicht riechen. Und ich halt auch gedacht, wow, wie lange haben denn Edge und Don Callis sich überhaupt jemals gesehen? Also das kann ja ungefähr für 5 Minuten gewesen sein, als er The Jackal bei der Truth Commission war, weil kurz danach, als Edge dann irgendwie groß wurde mit der Brood, Entschuldigung, mit der Brat natürlich, da war ja Don Kelly schon weg.
Ja. Ja, aber er war damals im Publikum und hat ihn schon gesehen, als Jericho und Don Kelly noch.
Genau.
Und da fand ihn schon scheiße. Weil er das schönere Haar hatte.
Und genau.
Jetzt hat er nur noch eine Mumu auf der Stirn. Was weiß ich?
Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Naja, und dann sagt irgendwie René, ja, ich finde ihn super. Und dann sagt irgendwie Chris Jericho, ja, aber mich findest du doch auch super. Und dann sagt sie, ja, nee, ich finde Adam besser. Und dann, nein, du findest mich auch super. Und dann sagt sie, ich glaube, ich finde sogar Kenny besser. Und dann sagt Kenny, ja, das kann ich verstehen. So, dann haben wir den Opener und ja, weil wir müssen ja überall drinne sein. Es reicht ja nicht, dass wir den Ring of Honor Trios-Titel haben und jetzt auch noch wieder einen Future Tag Team Title Shot. Nee, Nick Jackson muss ja jetzt auch noch einen Shot auf den International Titel haben, den Rey Fénix ja gewonnen hat, weil er Jon Moxley gebotcht hat. Und es ist dasselbe Match wie immer. Es ist hü-ha-hot. Hin und weg und bla, und dann gibt es einen Flip hier und einen Sprung da und dann gibt es solche Moves hier, wo er dann über die Reling läuft und ihn kicken will und Nick Jackson ist schon lange weg und ich denke so, puh. So, dann irgendwie reißt er hier Nick Jackson den Fuß weg und der landet mit dem Kopf auf dem Apron. Dann gibt es den Springboard nach hinten, dann soll es den Single BTE-Trigger geben. Was aber auch irgendwie nicht geklappt hat, es gibt den Roundhouse-Kick in der Ecke und dann am Schluss den Phoenix-Driver. Aus dem rollt sich dann Nick Jackson heraus, dann rollt Rey Fénix wieder zurück. 1, 2, 3, juhu, er hat den Titel behalten.
Fragst du nur für wie lange?
Ja, und wie immer, Publikum, this is awesome.
Nee, ich glaube, richtig gefeiert haben sie diese Rolle vorwärts, ne?
Ja.
Was sollte die noch genau sein?
Ich habe keine Ahnung. That fucking Conan, Jimmy. Ich habe keine Ahnung, was der Quatsch sollte. Dann sehen wir ein Segment mit Adam Cole.
Das war einfach nur peinlich.
Und man konnte nichts hören, weil sie einfach den Hallensound angelassen haben.
Ja, das war scheiße.
Also gehen wir weiter zum nächsten.
Multimillionen-Dollar-Show.
Da ist er wieder, Griff Garrison. Ja, schön, dass du wieder da bist, zurück aus der Verletzungspause.
Ja, mit seinem 2023-Debüt.
Ja, steht ja hier unten, Making 2023-Debüt. Griff Garrison ist jetzt also wieder da und er tritt an gegen Wardlow. Und ja, Wardlow ist jetzt gerade wiedergekommen und er kommt rein und dann powerbombt er ihn und dann powerbombt er ihn und dann powerbombt er ihn und dann pinnt er ihn. Ah, nee, er pinnt ihn nicht. Er lässt ihn einfach liegen und der Referee sagt dann, ja, das war's denn wohl. Geil wäre gewesen, wenn der Referee dann Wardlow einfach ausgezählt hätte. Aber ja, tatsächlich war es dann einfach so, nach 5 oder 6 Powerbombs lässt Wardlow ihn liegen und der Referee sagt, ja, das war's.
Hat gewonnen. Ja. Und dann haut Wardlow ab durchs Publikum. Ja. Und das Witzige ist, am Wochenende haben wir uns gerade drüber unterhalten, was ist eigentlich mit Wardlow? Wo bleibt der denn ab? Und zack,
ist er wieder
hier
da.
Kommt er.
Wie war das?
Das werden wir in Zukunft immer machen, dass wir am Wochenende über irgendwas reden, was wir gerne mal wieder haben wollen oder was wir tot haben wollen. Ja. Das ist nämlich das andere Ding, was uns aufgefallen ist in den letzten paar Tagen. Wochen, wie auch immer.
Oh. Torsten. Wie war das bei Raw Underground immer noch?
That's it. It's enough, that's it.
Ja, it's enough, that's it. 3 Sekunden später.
Genau. So, dann sind wir backstage mit Don Callis und Konosuke und Callis sagt dann hier wieder, Ted Keshta ist die Alpha und überhaupt und bla und Sammy Guevara hat keine Ringfreigabe bekommen. Warum kündigt ihr das Match dann überhaupt am Anfang an?
Weil er jetzt erst vor dem Match, kurz vor dem Match untersucht wird.
Ja, genau. So, und dann sagt er aber, ja, aber Gott sei Dank habe ich ja meinen guten Freund Will Ospreay gesprochen und der hat gesagt, ja, Kyle Fletcher von Aussie Open kann ja auch antreten.
Genau, und hier ist er. Ach nee.
Nee. Und dann, ja, dann sagt er irgendwie, es ist ja auch vollkommen egal wie, wir gewinnen dann trotzdem. So, und dann sehen wir nochmal das Segment.
Ja, nachdem Excalibur vorher sagt, ja, wir hatten vorhin ein paar technische Probleme, ja. Deswegen hier der ganze Bullshit nochmal. Nur jetzt mit Ton, was ihn nicht unbedingt lustiger macht.
Genau, dann kommt er rein, Adam! Und jetzt schreien schon alle Leute im Publikum immer, Adam! So, es ist auch wieder so Comedy-Bullshit. Und dann sagt Roddy Strong, ja hier, ich habe dir jetzt so ein Tretmobil da mitgebracht, so ein Roller. Mit dem
beste Freunde, ich bin ja nicht nur ich auf Rädern unterwegs, sondern du auch. Und jetzt ziehe ich hier dieses Tuch runter, was ich irgendwie beim ersten Mal nicht entkriege. Und anstatt einen zweiten Take zu machen, lassen wir das so. Weil das ist natürlich.
Und dann rollern sie durch die Wohnung und dann sagt er irgendwie, ja, du musst mir nochmal helfen, Adam. Wieso? Ja, ich...
Pfeifenwichser mit seiner scheiß Stoffgiraffe. Und sitzt da und holt der Giraffe irgendwie am Hals einen runter. Was soll das?
Ja, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Matt Taven steht dann da irgendwie und Mike Bennett und keine Ahnung. Und dann sagt er irgendwie, ja, ich muss meine Wohnung umdekorieren. Dann sagt er, du hast doch Mike und Matt hier stehen. So, ich habe ein kaputtes Bein. Ja, die haben aber keine Ahnung, wie man eine Wohnung dekoriert. Was? So, ja, und dann muss Adam Cole die Wohnung, er muss mit einem Arm... Weil er ja sich mit der anderen Seite, mit der Krücke festhalten muss, muss er dann die Wohnung umdekorieren und was weiß ich nicht was, ja. Und dann sagt er, ja, dann ich muss jetzt los. Und dann sagt er, nee, ich brauche noch was von dir. Und dann ist Adam Cole schon so, oh. Es ist so...
Unwitzig.
Ja, es ist nicht witzig und es ist einfach...
Es ist so, auf Teufel komm raus, machen wir jetzt was Witziges. Und es ist einfach nicht witzig.
Es ist einfach Comic-Scheiß. Ja, dann sind die beiden, die ja die Tag-Team-Division aufräumen wollen, der Butcher und der Blade.
Ein paar Monate haben sie noch. Ja. Wollen sie ja 2023 machen.
Ja, Blade sieht auch immer mehr aus wie Goldberg mit seinem kleinen weißen Bärtchen und die treten jetzt an gegen The Acclaimed und Daddy Ass. Ja, Kip Sabian ist noch bei ihnen mit dabei. Match geht auch gar nicht so lange, 5 Minuten ungefähr.
Ja, wir mussten ja einen Einspieler komplett wiederholen, deswegen haben wir weniger Zeit.
Was hier aber auch nicht schlimm ist, weil Butcher und Blade und Kip Sabian sind so krasse Undercard. Es interessiert halt einfach
niemanden. Oh, da niemanden. War das Ding, wo Kip Sabian da auf dem Seil rausspringt und dann muss Billy Gunn noch Aubrey Edwards ablenken von wegen hier. Guck mal hier rüber, du musst dich jetzt mit mir unterhalten, damit das nicht auffällt. Und oh Gott.
War wieder nicht gut. Ja, und dann gab es hier wieder diesen komischen neuen Finisher, da diesen komischen Swing-Suplex, der einfach, die sehen einfach scheiße aus. Also tut mir leid, da sollen sie einfach da müssen sie einfach mal den normalen Mic-Drop-Finisher zeigen. Also sorry, aber das ist halt einfach, das ist shitty. Tut mir leid, das sieht einfach nicht aus.
Und den da war unten übrigens schon eingeblendet, John Moxley gegen Rey Phoenix um den Titel nächstes Mal.
Genau.
Also Moxley ist wieder fit und holt sich den Titel zurück und dann kann sie seinen Run weitermachen, weil er ja so geplant war.
Typ genau.
AEW-Ding.
Ja, weil sie es ja unbedingt machen müssen und wenn John Moxley das dann macht, dann holt er sich die nächste Gehirnerschütterung und dann geht es halt weiter. Ja, ja dann sind wir bei Tony Storm mit RJ City und sie sagt dann auch so, ja, meine Karriere ist doch vollkommen kaputt und bla und ich bin halt fertig und alt und keine Ahnung. Und dann sagt RJ City, ja, da hast du vielleicht recht, aber du bist doch gar nicht alt. Und dann sagt sie, ja stimmt, ich bin ja gar nicht alt, ich bin nämlich timeless.
So. Ja.
Und jetzt ist sie halt
und timeless. Und das war die große Ansage von Tony Storm, die danach allerdings nochmal eingeblendet wurde, von wegen Tony Storm macht heute noch eine große Ansage.
Die sie dann ja nicht macht.
Weil die sie ja nicht macht, weil das die Ansage war. Und das erklärt uns nachher später, wenn Tony Storm dann kommt für diese Ansage, dass das diese Ansage war.
Ich hasse AEW Weeklies so sehr. Ne? Die Pay-Per-Views sind ja alle irgendwie ganz okay gewesen, aber das ist alles so schlimm.
Einfach. Ja, alles, was sie an Daumen hoch für die Pay-Per-Views kriegen, das kriegen sie wieder runter in den Weeklies.
Ja.
Das ist unglaublich. Och, und der nächste
hast du die Dynamite geguckt, Thorsten?
Zum Teil. Die habe ich jetzt nicht komplett gesehen. Ich habe gewisse Matches habe ich komplett gesehen, aber manche auch nur so in einer Stripped-Version.
Ja, okay. Also, dann waren der Bullet Club Gold im Ring und fordern dann, glaube ich, also sie sagen dann erstmal ja Jay White, der wurde ja attacked backstage und das war ja von dir MJF und du hast ja nicht die Eier in der Hose und deswegen machst du das ja einfach irgendwie hinterrücks und keine Ahnung und jetzt komm doch mal hier raus oder traust du dich etwa nicht? Hast du nicht die Balls? So. Dann kommt MJF raus und dann sagt er ich verstehe ja vieles, ne? Ich habe Jericho vom Käfig geschmissen und ich habe Cody mit dem Gürtel ausgepeitscht und ich habe sogar Kinder beim Dodgeball den Ball direkt in die Schnauze gehauen und ich habe Tony Khan einen Effen Mark genannt vor der Kamera. Das habe ich alles getan. Aber Jay White habe ich nicht attackiert. So. Und dann sagt er aber, ja, ich würde aber trotzdem gerne einen Streetfight hier irgendwie ansetzen und bla. Und dann sagen die Jungs so, ja klar, dann tritt doch gegen uns alle an. Und dann sagt er, ja, wisst ihr was? Das mach ich auch. So, und dann fordern sie ihn heraus und er kommt in den Ring mit seinem Gürtel und die drei hauen ab. Und plötzlich steht Jay White hinter ihm und es gibt den Blade Runner. So. Und dann sagt klaut Jay White ihm den Titel und sagt dann irgendwie, ja, du bist halt eine Flasche und bla bla bla, aber der AEW World Champion, der muss halt Elite sein und das bist du halt nicht. Und deswegen will ich ein Match gegen dich bei AEW Full Gear, unserem nächsten Pay-Per-View im November. Und dann geht MJF darauf ein und sagt ja. So, Ken, nur für mein Verständnis.
Oh Gott.
Lance Henriksen, was war der Plan? Ja, was ist der Plan, Jay White backstage attacken zu lassen von irgendeinem Typen in der Devil's Maske, wo jetzt alle Leute dachten, oh mein Gott, das ist MJF, aber vielleicht ist das auch nicht. Und jetzt wird er rausgecallt und dann wird er back, hinterrücks von Jay White attackiert, damit der dann einen Title Shot bekommt. Wofür brauchte man eine Fake-Attacke auf Jay White? Wozu?
Damit alle seine Fans sagen können von wegen, vielleicht ist er doch so ein mieses Arschloch und ich sollte ihn doch nicht anfeuern. Pretty clever, eh?
Nee.
Ja, ich weiß, das ist absoluter Bullshit, das macht keinen Sinn.
Ich hasse diese Storylines, es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man sowas macht und dann macht man irgendwie so das Fass auf von wegen, oh, wer hat da eigentlich MJF attacked? Dann sollte da doch irgendeine Conclusion rauskommen und irgendeine Storyline, dass irgendjemand, der MJF nahe steht, ihn doch in Zweifel zieht. Zum Beispiel einen Adam Cole. Den kann man jetzt natürlich nicht nehmen, weil er verletzt ist. Aber sollte es dann nicht um irgendjemand anderen gehen? Und warum sollte dann Jay White irgendwie backstage als Heel auch noch attackiert werden? Auch das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und jetzt hat das letzten Endes überhaupt keinen Payoff, weil er einfach so rauskommt und ihn attackiert. Ja, da bin ich aber reingelegt. Ne? Da haben wir so getan, als würden wir Jay White attackieren und ich habe mir noch die Teufelsmaske von dir aufgezogen. Was?
Ja, eigentlich war es Adam Cole hinter der Maske, aber der ist jetzt verletzt, aber wir haben die Story gestartet, also ziehen wir sie durch, wie wir alles starten und durchziehen, bis es sich wieder einrenkt. Rock-harte Story.
Oh, das kann also nie wahr sein. Ich weiß, ich verstehe es einfach nicht. Oh.
Es macht erzählerisch alles. Wird es momentan immer schlimmer.
Ja. Und dann hier das nächste. Das nächste Debakel. Einfach. Hulk und Orange Cassidy stehen da wieder mit ihren scheiß Netto-Chips. Und dann sagt Cassidy so: ja, du bist ja immer noch Champion. Und dann sagt Hulk: ja, hol du dir doch den International Champion zurück. Und dann sagt er: ja, John Moxley hat mich besiegt und war für 3 Wochen Champion und jetzt ist Rey Fénix Champion. Und ich hatte den Titel für 11 Monate, aber naja, whatever.
Geil!
Und ich, was? Was? Alter, und das ist die Story! Und das ist es, sie stehen da hier mit Fressen Chips backstage.
Sag mal. Das sind diese zwei Scheißegal-Charaktere mit ihrer. Uns ist alles scheißegal. Wenn euch alles scheißegal ist, warum soll ich es dann toll finden? Dann ist es mir auch scheißegal. Fickt euch.
So, ne. Wie gut das wäre, wenn irgendwann mal ein Bad Guy zu den beiden ankommt und sagt, Alter, wisst ihr was, ihr beiden? Fickt euch. So, dann hättest du schon mehr Storyline als jetzt. So, Chris Jericho und Kenny Omega kommen dann raus. Dann kommen Kyle Fletcher und Konosuke. Ja. Das Match ist ganz okay, was sie da dann irgendwie haben. Kyle Fletcher versucht dann nochmal irgendwie oder kriegt dann hier den Backstabber ab von Kenny Omega. Dann gibt es den doppelten Driver. Don Callis kommentiert das am Pult. Dann kommen diese lächerlichen Vorarms von Kenny Omega, die null Impact haben. Er macht wirklich mittlerweile nur noch Also mein Gott, Kenny. Du kannst es besser. Deine V-Trigger sehen teilweise so bombastisch aus und das kriegst du beim Elbow nicht hin. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter.
Brauche ich nicht. Ich habe da eine Stahlplatte drin.
Ach so, ja. Lex Luger. Genau. So, dann gibt es hier den Codebreaker und dann nimmt Kenny ihn, während er aus dem Codebreaker zurückfedert, nimmt er ihn auf die Schultern. One Winged Angel, 1-2-3 gegen Kyle Fletcher, war ja klar, ein Gewinner. Und dann sagt Don Callis: ja, mit euch beiden da habe ich aber nochmal hier einen Chicken. Ja,
das kam richtig, richtig beschissene Kacke.
So, da habe ich nochmal einen Chicken zu rapfen. Und dann kommt plötzlich Powerhouse Hobbs von hinten, weil, keine Ahnung wieso, der ist jetzt
der
auf einmal.
Der gehört jetzt zur Don Callis Family, er ist jetzt Powerhouse Hobbs Callis.
In wie vielen Stablen war Powerhouse Hobbs jetzt?
Noch nicht genug. Er hat ein ganzes Buch, wo er die Namen eintragen kann. Aber keine Angst, es wird noch schlimmer.
Ich meine, ja, but wait, there's more. Ich meine, gut, okay, Powerhouse Hobbs, meinetwegen, wenigstens ist er nicht mehr in dieser unsäglichen Scheiße, die sich QTV nennt. Aber, Alter, man hat einfach nichts für ihn. Aber jetzt gehört er auch mit zur Gruppe und kommt demnächst mit zum Ring. Okay, dann machen wir das halt so. Ja, alles aber klar.
Vielleicht holt er sich nur ein Paycheck ab und hat noch seine Rechnung offen mit Miro.
Was er übrigens gesagt hat, ne? Das Kapitel ist noch nicht zu Ende, aber jetzt mache ich ja noch was anderes. Ich prokrastiniere.
Ich halt ein paar Kapitel. Ich kann ja immer noch zurückblättern.
Ich prokrastiniere stark bei diesem Kapitel, ja.
Ich habe gerade gemerkt, das Book of Hobbs ist ein Choose Your Own Adventure Book, wo ich immer hin und her blättern muss.
Okay, vielleicht ist das Book of Hobbs ja auch roguelike. Es ändert sich einfach immer auf der nächsten Seite. So, und dann schmeißt er hier Kenny Omega ins Publikum und dann wirft er ihm da irgendwie ja, die Absperrung auf den Kopf und Kenny versucht irgendwie seinen Kopf da durchzudrücken, was auch irgendwie ganz merkwürdig war. Und dann ist er im Ring und Kenny bewegt sich so hart, dass er, wie man hier sieht, nicht mehr fest ist und dann muss Hobbs ihn festhalten, weil das Panzertape nicht gehalten hat.
Für die Leute, die nur zuhören, sie haben Kenny Omega wieder in den Ring geschleift. Don Callis hat seinen einen Arm am Ringseil festgeklebt mit Panzertape, hat dann mit dem anderen angefangen und derzeit hat Kenny Omega so sehr rumgezappelt, dass der eine Arm wieder lose war. Powerhouse Hobbs war schlau genug, diese Hand dann wieder festzuhalten, brüllt dann zu Don Callis, hier, mach die Hand nochmal fest, da hat er sich losgerissen, was Don Callis irgendwie nicht hört.
Ja.
Dann irgendwann macht er das und klebt das Ding wieder fest, allerdings nicht schnell genug oder was weiß ich, es bleibt nur am Seil liegen und legt einfach die Rolle rüber und Kenny hält sich die ganze Zeit mit dem Arm da oben fest. Und ja. Oh, es ist... Leute, lasst das mit dem Panzertape.
Ja, genau, wenn ihr
es funktioniert
bekommt,
nicht.
Dann nehmt Handschellen.
Ihr seid verschwitzt. Die Seile sind voll mit Schweiß. Da hält der Scheiß nicht drauf.
Es ist, also das war wieder großartig, dann ist Jericho dazwischen gegangen, Powerhouse Hobbs rammt ihm den Stuhl in die Rippen und dann gibt es tatsächlich einen unsafen Shot auf den Kopf von Kenny Omega von Don Callis, den,
ja, weil wir die Erwachsene Liga sind.
Den Kenny auch voll nimmt, wo dann auch schon wieder Leute gesagt haben, jo, Concussion, ole. So. Ja, die Heels triumphieren dann noch im Nachgang und alle buh. Dann ist René Paquette hinten bei MJF, der gerade irgendwie vom Physio behandelt wird. Dann kommt The Acclaimed rein und Max Caster fängt an, MJF die Schultern zu massieren. Thorsten, wieso?
Was denn?
Wieso massiert Max Caster MJF die Schultern? Und dann sagt MJF, hey, du stalkst mich, keine Ahnung, bla. Was muss man dafür jetzt wieder geguckt haben, um das zu verstehen? Weil ich hab's nicht verstanden.
Gibt's da nicht so einen neuen Streamingdienst irgendwo?
Stimmt, ja.
Ja, das ist, also, manche Segmente sind halt ein bisschen mysterious bei AEW, ja. Da muss man. Da muss man erst nochmal die nächsten Wochen abwarten. Weißt du noch, gab es ja auch mal andere Ligen, wo man das mehrere Wochen erst gucken musste. Oder irgendwelche QR-Codes, die auch keinen Sinn ergeben haben.
Ja, und dann ruft MJF nochmal Adam Cole an und macht auf den Lautsprecher, aber da geht nur die Mailbox ran. Dann ist MJF ganz traurig. Dann geht es in die Werbung und aus der Werbung kommen wir zurück mit Freedom. Samoa Joe, ja, der da sitzt mit der Zigarre und dem Whisky in der Hand und einen irgendwie, weiß ich auch nicht, auf Red Pack macht und dann sagt er irgendwie,
Kingpin jetzt.
Ja, MJF, ich hab dich respektiert und so weiter und so fort, aber ich werde nochmal auf dich losgehen und wenn ich hungrig bin, dann hole ich mir was zu essen. Ja, das sieht man. So, und dann kommt Sky Blue raus im darauffolgenden Match.
Und die hält den Lappen im Mund.
Ja, macht mal nicht, was ungefähr jede zweite bei AEW macht. Ja, dann kommt Timeless, Toni Storm, die natürlich, obwohl sie dieses Interview mit RJ City ja angeblich schon vorher geführt hat, immer noch komplett verschmiert im Gesicht ist. Mit verschmiertem Lippenstift, mit verschmiertem Eyeliner, Mascara, wie auch immer, dann will sie, gibt sie Sky Blue die Hand, da gibt es eine Short Arm Clothesline. Das war tatsächlich witzig, das sagt sie dann in die Kamera. Ja, wir müssen einen kurzen Break machen wegen dieser wichtigen Sponsoren. Das war okay. So, das kann man dann machen. Sky Blue kommt kurz zurück mit einer Head Scissor und einem High Cross Body. Dann gibt es ein Sky High gegen Sky, ob man es glaubt oder nicht. Der reicht aber nicht. Tony kann es kaum glauben. Und dann haut Sky sie nochmal zusammen. Tony fasst ihr irgendwie an den Arsch und sagt, nein, bitte nicht. Und dann nimmt Tony Anlauf. Es gibt den Butt Slam da, den Butt Butt in der Ringecke, die Hip Attack. Dann gibt es den Storm Zero. 1, 2, 3. Tony gewinnt. Das Publikum bejubelt sie. Ja. Dann ist nochmal Stokely Hathaway backstage. Und der sagt, ja, bei AEW Rampage, da wird es ein Four-Way-Match geben. Und Eddie Kingston, da wirst du deinen Titel verlieren. Ja, genau, bei Rampage, klar. Ja. So. Und dann kommt der Rated R Superstar Adam Copeland kommt raus. Und es steht in Tony Schiavone und sagt bla bla bla. Und dann sagt Edge zu ihm, ja, du warst ja die Voice meiner Jugend. Und jetzt verpiss dich. Und ja, das sagt er wirklich.
Ja. So. Der Ring gehört jetzt mir, schieb ab.
Ja. Hit the bricks, Trevorny. So. Und dann sagt Adam Copeland, ja, ich bin hierher gekommen und so weiter und so fort. Und ich wollte hier auch noch ein bisschen was machen. Und ich bin so froh, 2011 war meine Karriere zu Ende und jetzt gibt es hier halt so viele Leute, gegen die ich nochmal kämpfen will, gegen John Moxley und Kenny Omega und Miro und Powell und bla, so und überhaupt und Dude Booby und Spliff Buchanan und hast nicht gesehen, so und dann sagt er, ja, ich will aber jemanden noch ansprechen und zwar Christian Cage und Uncle deswegen... Jay. Genau, komm mal raus. Und dann kommt er raus und dann stehen sie im Ring und dann schreit natürlich die typische AEW-Crowd, this is awesome, holy shit. Entschuldigung, holy sh... Und dann, ja, weiß ich auch nicht. So, und dann sagt er...
Edge nennt ihn Dick, ja. Was gebiept wird bei ihm. Und dann
nee, es wird nicht gebiept, es macht ja...
Ja, es wird gekrüllt.
Ja.
Aber dann brüllt das Publikum dauernd Dick und da passiert nichts.
Genau. Und dann sagt er irgendwie, ja, weißt du, wir sind zusammen aufgewachsen und keine Ahnung. Und Sting war immer dein absolutes Vorbild. Du hast dir die Frisur so schneiden lassen wie er. Und ich war damals Lex Luger und das weißt du. Und dann, ey, ganz ehrlich, ich sehe dich da und du haust alle zusammen. Und dann klopfst du auch noch auf Sting ein. Sag mal, bist du eigentlich vollkommen gaga? Als wenn er das nicht schon vorher mal getan hätte. Aber okay. So. Diesmal ist es natürlich irgendwie ein Problem und dann sagt er, ja, aber was ich eigentlich von dir will, macht auch total Sinn, ich will eigentlich wieder ein Tag-Team mit dir machen, weil wir waren ja so super als Edge und Christian und wir sind eines der besten Tag-Teams der Welt und dann bla bla bla. Und dann sagt Christian, ja, komm her, ich umarme dich. Und dann sagt er, go burn, mother, burn. Also er hat natürlich gesagt, go fuck yourself. Und dann alle, und dann geht er weg. Und dann sagt er, ach übrigens, Edge, was dich nächste Woche beim Special Tuesday erwartet, weil Dynamite ja keinen richtigen Programmplatz halten kann, dieser Mann hier, it's Kay! Ach nee, ist ja nur ein Luchasaurus. Ja, und das war's dann. Damit ist die Show zu Ende. Ja, Dynamite wieder ein Wunschkonzert des Wahnsinns.
Großartig. Ich freue mich überhaupt nicht auf Rampage.
Komisch, ne?
Aber auf Collision.
Ja.
Das kann wieder was werden.
So, damit sind wir durch für die heutige Show. Sollen wir noch eine Battle Royale machen?
Wie viele Leute
ist ja keiner da.
Ja.
Undertaker wins. Flawless Victory.
Via Forfeit. Aber ihr könnt ja, ihr könnt natürlich noch in den in die Kommentare schreiben.
Ja, dann, komm, ich schreibe jetzt einfach mal rein. Mal gucken, was passiert da.
Ja. Dann können wir nämlich jetzt noch Battle Royalen und dann sind wir auch fertig für heute. Es war eigentlich auch viel zu lang heute wieder.
Ja gut, wir haben ja auch ein Pay-Per-View besprochen.
Ja, das ist korrekt, ja. Wir haben ein Pay-Per-View besprochen und es war
halt waren auch richtig lange. Ich meine, in 14 Matches, dann ist man natürlich auch ein bisschen länger dabei.
Ja, das stimmt. So, Thorsten, poste auch nochmal mit rein. Dann haben wir
hier, ich bin gerade nicht angemeldet. Ich habe gerade schon geguckt.
Okay. Guck mal, aber Deuce hat noch geschrieben. Da sind wir wenigstens zu viert. Das ist doch gut.
Ja. Na, wenigstens so. Etwas.
Außerdem würde ich ja sonst nicht gewinnen. Ich habe immer diesen Stern, der mich da verfolgt.
Den hat, glaube ich, Mattes momentan.
Ja, okay. Ja. Das ist der Champion.
Ja, das kommt ja immer nur, wenn du den Stern einsammelst. Ja, it's a barrel.
Oh, so. Bam. Los geht's hier. Ich will ihn da auf die Knie fallen lassen.
Meine Güte. Oi.
Neue Mode. Ja, guck mal. Erstmal das Medipack geholt da. Natürlich.
Okay, Killinch hier. Greift das Medipack ab.
Das noch ja, ja, greift okay. Da auch gleich das nächste ab. Da hat's mich zerledert. Da hat's mich zerrissen.
Ich bin bestimmt auch gleich kaputt. Mukahit hat zu viele Medipacks eingesammelt. Sind schon wieder Bam Bam und Brad am Ende. Hey, komm, das muss doch für mich noch erzählt haben, das Medipack.
Nee, ist zu weit weg.
Ah!
Oh, gleich zwei hintereinander. Ja, Cheater.
Ja, buh. So, Bam Bam, mach es. der Flammenpanzer.
Nee, Bam Bam, es wird elektrisiert beim Pissen.
Au, jetzt. Oh, ja.
Bam.
Na wunderbar, Deus. Da hast du ja gewonnen. Das ist doch
gut. Jo,
Wir hatten ja nichts damals.
Ja.
Und jetzt so, raus aus dem Ring.
Das war's für diese Woche von AEW. Und wir hören uns dann nächste Woche natürlich wieder. Nein, Quatsch, nicht nächste Woche. Wir sehen uns natürlich am Samstag live.
Den haben wir. Hatte ich gar nicht mehr auf der Pfanne.
So ist es.
Stimmt, wir sehen uns ja bei Fastlane.
Genau, wir sehen uns ja bei Fastlane, denn nach langer, langer, langer Zeit gibt's mal wieder ein Watch With Us. Und Ken und ich wollen natürlich Fastlane gucken. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Sonntagmorgen um 2 Uhr, gucken wir Fastlane mit euch live. Also schaltet alle ein und dann quatschen wir gerne mit euch. So, ihr dürft euch noch verabschieden, Jungs.
Du, wir sind schon so lange auf Sendung, ich sag einfach nur reingehauen.
Fastlane, habe ich gelesen, die haben nur 5 Matches. Was ist denn das für eine Liga, ja? Keine 14 Matches, okay. Also viel Spaß. Könnt ihr ja früh Schluss machen dann. Abschalten.
Genau. In diesem Sinne. Tschüss.